heute zu Gast die Bewegtbild-Banausen, Lee und Gess. Hi, grüßt euch.
Hi, hi.
Hi.
Jo. Nicht so leicht der Name, oder?
Ja?
Nicht so leicht der Name, oder?
Nee, nicht so leicht. Gleich einmal verhaspelt. Aber ich bin nicht alleine, wenn ich mich nochmal verhaspeln kann, der Fabian einspringen. Hallo Fabian.
Hallo Marco. Aber immerhin hast du meinen Namen hingekriegt.
Jawohl. Ja, Lee, Gess, stellt euch doch mal kurz vor, was macht ihr?
Ja. Ladies first, hier, Lee, komm. Ich bin Lee Richter, ich bin hauptberuflich Schauspieler und mache jetzt schon seit über einem Jahr, sind das anderthalb Jahre jetzt schon?
Es sind anderthalb Jahre.
Ja, seit anderthalb Jahren machen wir unseren Podcast Die Bewegtbild-Banausen und wir sprechen über alles tatsächlich. Also wir sind da nicht eingeschränkt, genremäßig überhaupt nicht. Wir sprechen über alles, was Film oder Serie oder eben Bewegtbild ist.
Das hat er gut gesagt. Ich bin da auch dabei und bin Guess übrigens. Ja.
Willst du auch noch sagen, was du machst?
Ein arbeitsloser Schauspieler und ein arbeitsloser DJ in der Corona-Zeit, die einen Podcast aufnehmen.
Ja, genau.
Das ist eigentlich die komplette Inhaltsangabe. Und ja, Lee hat recht, wir sind weder genremäßig noch jahrgangsmäßig auf irgendwas festgelegt. Deswegen, ob Serien, ob Streaming, ob Kino, wir nehmen eigentlich da eine Menge mit, was wir da geboten kriegen.
Sehr schön. Ich habe ja mitgekriegt, Guess, du hast irgendwie, was, knapp 4000 Filme oder so?
Zu Hause, ja, 4.500, fast 4.500, 10 Stück fehlen noch bis zur magischen Grenze.
Das ist schon hart. Mhm. Ihr macht ja auch immer fleißig ein paar Instagram-Stories und so, da seid ihr auch fleißig am Start, habe ich mitgekriegt. Und da habe ich gesehen, das eine Video von irgendwie einem Kumpel von euch oder so, der muss ja, was hatte der, knapp 10.000 Filme oder sowas?
Das sind über 10.000.
Ja. Über 10.000, Wahnsinn. Ja. Also da habe ich gedacht, was geht denn da ab?
Ja.
Ich fand 4.000 schon ziemlich heftig, aber das war...
Ja, der sammelt fast schon hauptberuflich.
Ja, ich denke auch immer, ich wäre richtig gut dabei und dann bin ich irgendwie ab und zu mal bei ihm oder zu Geburtstagen eingeladen, so wie jetzt neulich. Und wenn ich dann auf seinen Dachboden gehe, sage ich, okay, ich bin ja noch definitiv hinterher. Aber dazu muss man sagen, also er kauft sich auch verschiedene Versionen vom gleichen Film. Also er ist halt mehr Sammler als ich, dass er sich dann praktisch erbrochert, die... Hm. 4K-Version von einem Film, den er schon auf Blu-ray hat, und das mache ich natürlich nicht, sondern ich ersetze dann eine Blu-ray, also eine DVD durch eine Blu-ray als Beispiel. Bei mir geht's halt nur um den Film und nicht jetzt um 4 verschiedene Versionen, nur jetzt, weil da ein Special drauf ist, was bei der anderen nicht bei ist. Da ist er in der Hinsicht auf jeden Fall noch schlimmer.
Also wenn er die Doppel-, du hast aber von den 4.000 oder 4.500 Filmen auch alle gesehen?
Nee, davon okay. Bin ich weit entfernt. Also es gibt ja auch viele Erstsichtungen, die ich jetzt bei unserem Podcast bespreche. Die sind dann direkt aus meinem Regal, wo ich gesagt habe, ich habe mir irgendwelche Klassiker gekauft, irgendwelche Fortsetzungen oder Sequels von Filmen, die ich halt mal im Kino gesehen habe. Also ich sag mal, so ein Drittel habe ich, glaube ich, nie gesehen, so von den Filmen, die ich in der Sammlung habe. Ich schätze mal ein Drittel.
Okay, ja gut, so geht es mir auch. Also ich bin weit von den 4.500 entfernt, aber ich habe auch so, das ist das Ding, wo ich mir einfach oft mal irgendwie Amazon-Aktion, 10 Filme, 50 Euro, ja. Da nimmt man dann halt 3, 4 rein, um die 10 voll zu kriegen, und die werde ich wahrscheinlich auch nie angucken.
Ja, genau. Also man ist bei 4.500 Filmen auch nicht mehr bei dem Zeitpunkt, dass man sagt, man kauft sich jetzt hier nur seine Lieblingsfilme. So, da bin ich schon weit drüber, sondern das sind dann Filme, wo man sagt, ach, okay, komm, hier ein Hund namens Beethoven, nimmst du mit in die Sammlung rein. Das ist so, das ist so der momentane Stand.
Ja, aber du hast schon die Ambition, alle deine Filme auch zu gucken.
Klar, auf jeden Fall, ja. Ich gucke die früher oder später definitiv. Aber die Blindkäufe sind ein bisschen häufiger geworden. Also gerade die alten Filme, wo ich sage, gut, der Film wurde 8-mal für einen Oscar nominiert, so schlecht kann er nicht sein, kauft ihr den mal ungesehen. Ja. Das habe ich früher versucht zu vermeiden auf jeden Fall. Da habe ich mir meistens Filme nur gekauft, wenn ich sie kannte, aber da bin ich schon mittlerweile drüber hinweg. Ja. So ist das mit den Sammlern. Also bei diesen 10 Filme irgendwie für 50 Euro Aktion bei Amazon komme ich jetzt kaum noch irgendwie wirklich auf die Zahl, die ich brauche, um die zu kaufen. Weil dazu habe ich einfach zu viel. Da sind immer irgendwie, ich komme dann auf 3 Filme und krieg's nicht hin. Also mittlerweile habe ich einfach zu viel, um bei diesen Aktionen da irgendwie mitzuspielen.
Ja, die sind dann letztlich auch zu Mainstream dann irgendwo, ne?
Ja, die meisten.
Die gängigen hat man dann ja wahrscheinlich schon alle zu Hause irgendwie.
Eben, ja. Viele hat man sich dann schon gekauft und deswegen. Ja. Aber der Kumpel, den du angesprochen hast, David, ist auch unsere persönliche Videothek, wenn wir mal auf einen Film zugreifen müssen als Hausaufgabe oder ich mal einen Film auschecken will, bevor ich ihn mir blind kaufe, dann lieber erstmal vorher angucken, dann ist er schon unser Man to go, kann man nicht anders sagen.
Auf jeden Fall.
Ja. Jo, sehr gut. ich sag mal, die Hörerinnen und Hörer haben ja schon mitgekriegt, dass ihr halt auf jeden Fall Filmliebhaber seid, sehr irgendwie in dem Thema Film drin seid, jetzt ja auch den Podcast gestartet habt. Habt ihr so einen Film, der sozusagen für euch der Auslöser war, der euer Interesse an dem Medium Film geweckt hat, sozusagen, beziehungsweise der, sag ich mal, jetzt dieses Bewusstsein für euch geschaffen hat, ich hab irgendwie Bock, mich intensiver mit dem Thema Film auseinanderzusetzen, so.
Ja, bei mir war es American Pie auf jeden Fall der dritte.
Okay.
Nein, Spaß. Lee, fang an, komm.
Naja, was meinst du denn mit intensiver befassen? Also jetzt in so einem Podcast-Bereich oder wie meinst du das?
Ja, zum Beispiel, ne, wenn du sagst, jetzt dieses Bewerten eines Films oder vielleicht auch irgendwo, dass du sagst, ich finde da mehr Ebenen in dem Film, die mich jetzt noch nachdenken lassen, stundenlang oder tagelang vielleicht sogar, die irgendwie mich selber anregen, ob es jetzt visuell ist oder audio technisch ist. Genau, so, dass du sagst, da hatte ich diesen unbedingten Willen drüber zu sprechen, so.
Also, ich glaube, die ersten Filme, über die ich tagelang nachgedacht habe, bei denen habe ich mir das nicht ausgesucht. Weißt du, sondern die sind dann einfach im Kopf hängen geblieben und dazu mussten die nicht zwangsläufig mörderkomplex sein, sondern das hat ja früher schon auch oft gereicht, wenn es einfach krasse Bilder waren und halt so die Blockbuster von früher, die haben mich als Teenager und auch davor halt schon einfach so beeindruckt, dass ich die wirklich tagelang im Kopf hatte und darüber zu sprechen oder gut drüber gesprochen wurde früh, aber das mit dem Bewerten, das kam wirklich überhaupt das erste Mal mir in Sinn im direkten Kontakt mit Guess, weil er das immer für sich schon relativ früh gemacht hat oder jetzt schon echt viele Jahre und ich hatte nie Ambitionen, irgendwie Filme groß zu bewerten, also erst recht nicht in so einem Punkteschema. Mhm. Und deswegen drüber sprechen war schon immer da irgendwie, aber bewerten in der Form definitiv erst, seit ich Guess kenne.
Okay, interessant.
Guess, erzähl du.
Ich bin eigentlich nicht so der ordentliche Typ, der irgendwie große Listen führt, aber alles, was so sich um Filme und Serien dreht, da war ich immer sehr akkurat und bin dann, wenn wir so im Kino waren und rausgekommen sind, war die erste Frage immer so Punkte, Punkte. Und da haben wir so gegenseitig irgendwie die Punkte ausgetauscht, die wir irgendwie von 1 bis 10 geben würden. Dann fing ich damals irgendwie bei Facebook an, mir Notizen anzulegen, wo ich dann die Filme chronologisch eingetragen habe mit den jeweiligen Punkten und dann am Jahresende dann eine Top 10 erstellt habe und die größte Gurke, die wenigsten Punkte gekriegt hat, auch nochmal irgendwie aufgeführt und habe dann dazu immer Rezensionen geschrieben mit den jeweiligen Punkten dazu und so hat sich das irgendwie ergeben. Und immer wenn ich heute noch, ich habe zu Hause 3 Hefte zu legen, 1 für Filme, dann 2. für Streaming-Serien und 3. irgendwie für normale Serien. Und da trage ich immer jede Folge ein, die ich dann irgendwie gesehen habe, dass ich weiß, okay, dann und dann habe ich die Folge von der und der Serie geguckt.
Unglaublich.
Krass.
Das mache ich nach wie vor seit weiß nicht wie vielen Jahren. Also ja, dadurch hat sich das mit den Bewertungen bei mir so gefestigt.
Ja, und seine Online-Bewertungen eben via Facebook, die haben bei uns dann tatsächlich das erste Mal dazu geführt, dass es da auch angeregte Unterhaltungen gab.
Yep.
Ja, und das war dann auch für andere offenbar mitunter sehr unterhaltsam. Ja, und das war so ein bisschen die Geburtsstunde. Also sehr verfrüht, aber daraus ist das im weitesten Sinne entstanden.
Ja, da hat man ein paar Diskussionen, okay, wo man gesagt hat, könnte interessant werden, das Ganze mal ein bisschen auf eine andere Ebene zu führen. So war das.
Klar, sehr cool.
Seid ihr euch denn immer einig oder wie läuft das bei euch? Weil also wir haben ja halt echt dann oft eine Meinungsverschiedenheit, aber seid ihr euch immer einig?
Nee, auf keinen Fall. Fabian.
Man merkt, ich höre euch nicht.
Nee, also wäre ja auch langweilig. Ich meine, wenn wir jetzt da nur rumhocken und sagen, Tenet fanden wir alle so 4 von 10 und alle sagen, ja, nick ich ab, dann wäre es ja auch langweilig. Mhm. Ich glaube, gerade so was die Mainstream-Filme angeht, haben wir doch schon sehr unterschiedliche Meinungen. Allen voran der liebe Nenad, der ja da teilweise auch ganz raus ist. Und da hat es schon mehr oder weniger hitzige Diskussionen gegeben. Ich erinnere mich da gerne an die Folge, wo wir Vernon besprochen haben, wo ich eigentlich fand, dass der Film eine absolute Grütze war und Nenad den dann überraschenderweise verteidigt hat, obwohl der solche Filme überhaupt nicht guckt. Aber nee, es wär auch blöd. Ne? Dann können wir es auch lassen, wenn wir alle sagen, okay, der Film ist so und so und alle sagen, jo, dann brauche ich es ja auch nicht unbedingt.
Ja, so habe ich ihn tatsächlich, die Folge habe ich gehört und so habe ich ihn auch kennengelernt als jemand, der Venom extrem geil findet, aber Guardians of the Galaxy hasst und eigentlich jeden Film scheiße findet, der da irgendwie besprochen wird.
Wie, was, also, der findet Venom gut und Guardians of the Galaxy findet er scheiße?
Ja, das ist so ganz, und der hat teilweise richtig gute Filme, wo er sagt, oh nee, oh nee, oh nee.
Okay.
Ach so, hier doch, hier, mit Gaspar Noé kann er noch was anfangen. Das war, glaube ich, glaube ich, der zweite Punkt, wo ich was Positives von ihm gehört habe. Dazwischen waren ungefähr 70 Filme, die er irgendwie zerlegt hat, wo ich gesagt habe, das ist ein kritischer Österreicher auf jeden Fall.
Okay.
Ja, aber Suicide Squad fand er auch noch gut.
Ja. Aber er hat mein Interesse so geweckt, dass ich ihm bei Letterboxd gefolgt bin und mal angucken wollte, was er da, wie viele Sterne er dafür welche Filme gegeben hat. Und das ist dann so dieses Wow. Also schon krass, wenn man da durchscrollt, so was er da teilweise, wie er die teilweise bewertet, ist schon hart für mich.
Ja, nächste Folge kann man ja schon mal anteasern, wenn wir, glaube ich, alle drei so ein bisschen Hereditary zerlegen. Also,
okay.
Nina hat wahrscheinlich allen voran.
Ach so, ganz schlimm. Jetzt, damit Lima Mildt hat.
1,5 Sterne für Hereditary gegeben.
1,5, okay. Damit Lima Mildt hat, Top Secret hat 1 Stern bekommen.
Was?
Ja.
Wie alt ist der Typ?
Also, dazu muss man sagen, er mag keine Spoofs, hat er gesagt, aber naja.
Was? Nina, das ist 28, glaube ich.
Ja, okay, ja. Gut. Mhm. Grenzwertig, ja.
Also sofort verloren hier, Top Secret 1 Stern, was soll das?
Ja, das ist aber wirklich krass. Also, bitte.
Naja, aber kein Problem, der ist ja heute nicht da, also müssen wir nicht haten.
Ja, genau.
Nein, sowieso nicht, Nina macht das Spaß auf jeden Fall.
Ja, privat ist er vielleicht ein netter Kerl.
Wenn er von Filmen schon keine Ahnung hat, dann muss er andere Qualitäten haben.
Genau, nein, Spaß.
Nee, aber das, also klar, das stelle ich mir, also da wäre mit uns wahrscheinlich auch eine interessante Unterhaltung, wenn er ja. so einen Film so abstraft, da entsteht zwangsläufig eine Diskussion.
Auf jeden Fall, ja, man muss ihm lassen, er begründet es ja auch immer so, also er,
ja, fair enough.
Er sagt ja schon, warum man damit nichts anfangen kann und was so seine Lieblingsfilme sind und warum man das nicht gut fand, aber es ist halt lustig, dass er so Venom dann wiederum feiert und finde ich immer ganz interessant.
Das ist auf jeden Fall eine interessante Mischung, ja.
Man hat ja sowieso das Gefühl, dass du bei Letterboxd entweder die Leute hast, die extrem euphorisch sind und dann irgendwie 4, 4,5, 5 Sterne geben und dann hast du die irgendwie ganz unten sind und ständig irgendwie...
Bei Venom jetzt?
Na, überhaupt bei
generell?
Ach so, generell. Okay. Und dann welche, die so mega filmen, dann irgendwie 3 Sterne maximal geben.
Okay.
Ich dann denke, okay, krass, es gibt immer diese zwei Extremen, finde ich. Aber gut, sind wir bei Letterboxd gelandet.
Ja, bei Letterboxd werden ja auch relativ viele deutsche Filme abgestraft. So. Aber wie steht ihr so zur deutschen Filmlandschaft generell? Eher positiv, offen gegenüber oder so auch gleich so, oh nee, schon wieder ein deutscher Film? So.
Da habt ihr mich zu einem Thema eingeladen, wo ich auf jeden Fall nicht der Fitteste bin. Also,
nee, was aber deutsche Filme angeht. Du hast auf jeden Fall eine schöne, feste Meinung dazu, das ist jetzt gefragt.
Also meine Meinung ist auf jeden Fall nicht mein Prioritätengenre. Und wenn ich jetzt, wir haben ja meine Sammlung geredet von 4.500 Filmen. Ich schätze mal, da sind 15 deutsche Filme dabei. Also das ist schon auf jeden Fall eine Ansage.
Ja.
Wie groß da mein Interesse ist. Also jetzt als Beispiel, die beiden besagten Filme, über die wir nachher noch reden, die kommen beide von Lee. Ich hätte noch nie was von diesen zwei Filmen gehört. Ich wusste gar nicht, was das für Filme sind. Das war beides irgendwie sein Anstoß, wo er mir gesagt hat, hier hast du zwei Filme, die kannst du dir mal angucken.
Ja, ich habe da also natürlich schon berufsbedingt so ein bisschen mehr Bezug zu, aber gerade auch zum deutschen Genrefilm, da, also ich bin großer Fan und versuche mir die Sachen, die mich interessieren, auf jeden Fall anzugucken, was halt auch nicht immer so leicht ist, an die ranzukommen, aber ich habe auch Freunde, die in dem Bereich arbeiten und in deren Umfeld findet ja auch im Rahmen der Berlinale meistens die Genrenale statt.
Genau.
Wenn ihr da auch schon wart, dann kennt ihr die ja wahrscheinlich so. Deswegen, also das ist schon, es sind relativ kleine Gemeinde in Deutschland, so Genrefilm. Aber ich bin froh, dass das wächst und da gibt's wirklich enorm viele echt fähige Leute und das ist halt leider so ein Ding, dass das immer auch mit dem Budget zu tun hat, dass es dann halt oftmals nicht so geil wird, wie es sein könnte. Aber generell bin ich da echt Fan von dem Genre und guck mir einiges an.
Genau, Genrenale hast du ja schon angesprochen. Ich war jetzt noch nicht da, wollte eigentlich jetzt hin, wenn es wieder stattfindet. Ich glaube, genau, Februar ungefähr wäre ja dran gewesen, aber ich denke mal nicht, dass das großartig dieses Jahr stattfinden wird oder nächstes Jahr. Aber das nächste Mal, wenn es groß ist, werde ich auf jeden Fall versuchen, da hinzukommen.
Ja gut, also es finden ja trotz allem jetzt, selbst unter diesen Bedingungen, noch Filmfestivals statt. Das ist dann natürlich immer alles sehr reduziert in der Anzahl der Leute und wie viele Filme gezeigt werden und sowas. Wir waren jetzt erst vor kurzem gerade auch auf dem Fantasy-Filmfest. Deswegen, das findet schon noch statt, aber also gut, jetzt gerade aktuell natürlich nicht, aber es könnte ja sein, dass es im Februar trotzdem stattfindet.
Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Ja.
Aber dann wäre es natürlich auch unter den Bedingungen, die wir halt jetzt haben, und das macht natürlich lange nicht so viel Spaß, ja.
Ja, du bist ja auch großer Kinofan, habe ich mitgekriegt, Marco, oder? Du rennst ja schon immer öfter auch ins Kino, oder?
Ja, ich versuche so oft, wie es geht, auch mit den Kindern auf jeden Fall. Mein letzter Kinofilm war jetzt auch am Wochenende, sag ich mal, kurz bevor die Tore wieder geschlossen wurden, mit den Kindern, ja, Yakari, der Film geguckt, was anderes blieb mir da nicht übrig. Aber ja, doch, klar, ich versuche schon irgendwie regelmäßig ins Kino zu kommen, krieg aber auch, muss man auch fairerweise sagen, relativ viele Screener sozusagen, die ich halt gucken kann, ohne jetzt ins Kino zu gehen, so. Aber nein, wenn sich die Möglichkeit ergibt, und so Dawn of the Dead zum Beispiel, jetzt die Wiederaufführung, hätte ich halt mega gerne im Kino auch geguckt, halt einfach, ne?
Ja. Ihr sitzt wo?
Wie bitte?
Also ihr sitzt gerade wo, in welcher Gegend, in welcher Stadt?
Also ich bin in Mecklenburg-Vorpommern, in Neubrandenburg sozusagen, weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist so.
Gar nicht mal so weit von hier.
Nee, Mecklenburg-Vorpommern, nee. Okay, interessant.
Ich bin in Karlsruhe, also doch dann wieder ein ganzes Stück.
Ach, Karlsruhe, okay.
Karlsruhe, Mensch.
Ja, ich dachte, ihr seid irgendwie aus der gleichen Region.
Deswegen, bei dir kommt so ein bisschen das Badische durch, finde ich ja sympathisch.
Ja, ich find's furchtbar. Also, ich probiere es immer so zu verstecken oder so hochdeutsch wie möglich zu sprechen, aber ich glaube, wir können es einfach nicht verstecken. Aber ich find's ganz schlimm. Wenn man so raushört. Ich finde es immer ganz schlimm, Interviews von und mit Regina Hall, mich von früher, wer die noch kennt. Die hat es ja auch immer probiert und hat es auch nie geschafft. Und seitdem finde ich das so unangenehm, wenn jemand probiert, Hochdeutsch zu reden, aber es einfach nicht schafft. Und deshalb ist es mir gerade selber unangenehm.
Ja, das mit dem Verstecken klappt halt auch erst, wenn du mal richtig Deutsch gelernt hast. Ich kenne das, ey. Ich war eine ganze Weile in Südbaden und die können alle kein richtiges Hochdeutsch. Und dann in Stuttgart war es noch schlimmer. Also wenn die sich Mühe geben, Deutsch zu sprechen, hörst du halt trotzdem so krass den Schwaben durch. Und irgendwo finde ich Dialekte aber sympathisch. Also
bei mir ist es so, nicht alle, aber Schwäbisch mag ich auch. Das finde ich auch ganz sympathisch. Aber es gibt so bestimmte Regionen in Deutschland, wo ich sage, okay, zu extrem ist auf Dauer anstrengend. Aber Lee hat recht. Also der Dialekt ist auf jeden Fall sehr, Achtung, Wortspiel, sympathisch.
Ja. Oh. Jetzt stark, oder? Noch nie gehört.
Nee, ne?
Noch nie gehört.
Ja, der Witz ist.
Das dachte ich mir.
Naja, Guess, du kennst das ja nicht, ne? Aber wenn du halt in Baden oder Südbaden gelebt hast, dann kennst du den Spruch natürlich, weil das ist halt so ein Ding, was da schon immer gesagt wurde. Es gibt Badischi und Unsympathischi.
Du willst mir sagen, ich habe mir das gerade nicht ausgedacht.
Siehst du? Deswegen wollte ich ihm gerade auf die Sprünge helfen, weil er natürlich nicht wissen kann, dass du das Ding nicht kennst. So.
Nee, das kenne ich wirklich nicht.
Guess als Berliner hat das noch nie gehört, deswegen war schon eine Leistung.
Das ist wirklich
leider untergegangen, weil das ist halt wirklich ein bekanntes Ding.
Ja, ja, danke, Lee, für die
Props. Aber dann gibt's Props.
Ja, danke, danke. Nee, war mir tatsächlich völlig unbekannt. Ohne Witz.
Geil.
Aber klar, so, wenn hier meine Freundin heißt Anna und jedes Mal, wenn sie ihren Namen nennt, kommt natürlich der Spruch, ach, von vorne wie von hinten und so, wo sie auch sagt, okay, das kenne ich noch nicht. Das ist neu. Also, deswegen kann ich mir vorstellen, so kam das bei dir auch gerade an.
Ja, aber du, ich bin da pflegeleicht. Ja, solange du mich nicht Schwabe nennst, ist alles in Ordnung.
Okay, wir geben uns Mühe. Ja, mit billigen Kalorien sind wir immer zu begeistern. Also. Cool.
So, wie ist es denn bei euch mit dem deutschen Genrefilm? Würde mich auch mal interessieren.
Ja, ich bin ein großer Fan, deswegen habe ich, sag ich mal, dieses Format so gestartet. Beziehungsweise sehe ich durchaus mehr Chancen irgendwie im deutschen Genrefilm. So, auch gerade zukunftsträchtig. Jetzt hier Mecklenburg-Vorpommern hat die Filmförderung nochmal so ein bisschen Schwung aufgenommen und gibt tatsächlich auch irgendwie Filmschaffenden Kohle in die Hand, die jetzt nicht, sag ich mal, jetzt den 8. Til Schweiger-Film irgendwie machen wollen oder sowas halt, ne? Die tatsächlich auch mal einen Thriller machen wollen oder auch einen Horrorfilm oder so. Und das finde ich halt mega interessant. Ich glaube auch, wir haben relativ viele wirklich gute Schauspieler und Schauspielerinnen in Deutschland und auch ein paar sehr talentierte Regisseure oder auch Kameramänner und Kamerafrauen und so, sodass ich sage, da ist eigentlich durchaus mehr Potenzial da, als was wir jetzt gerade so haben. Und ich versuche halt auch jetzt durch dieses Format so ein paar Perlen irgendwie zu entdecken, halt einfach so wie nächste Woche jetzt der Samurai zum Beispiel, da habe ich auch schon viel Gutes von gehört, da bin ich sehr gespannt drauf. Oder auch jetzt Rambock, so weiß ich nicht, ob ich mir den angeguckt hätte vorher. Halt, ne? Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall Fan und hoffe, dass da noch viele gute deutsche Filme kommen, halt. Ja.
Also ich hätte mir definitiv nicht angeguckt, weil bei mir das Problem ist, ich muss wirklich mit der Nase auf sowas draufgestoßen werden. Weil bei mir halt immer noch so im Hinterkopf ist, dass der deutsche Film einfach einen schlechten Ruf hat. Ne? Du hast schon gesagt, wenn ich deutscher Film höre, dann denke ich als erstes an Til Schweiger und als zweites denke ich an Matthias Schweighöfer. Und dann bin ich einfach so der Meinung, ja, hast du einen gesehen, hast du alle gesehen. Das ist eigentlich schade, aber ich kriege das auch nicht raus. Ich muss da wirklich direkt mit der Nase drauf gestoßen werden und sagen, hier, guck dir den an, das ist gut. So ging es mir jetzt mit der letzte Mieter, den wir neulich besprochen hatten im Podcast, den ich nie im Leben gesehen hätte, wenn wir nicht den Podcast gehabt hätten. So ging es mir mit Slöborn, wo ich auch die Trailer gesehen hatte und dachte, ja, ganz interessant. Und dann aber gesehen habe, okay, das ist eine deutsche Serie. Und dann war ich schon wieder raus, weil ich gedacht habe, ja gut, dann kann es ja nichts werden. Und dann kam halt auch der Podcast und hieß, ja, guck dir mal an, wir besprechen das. Dann habe ich es angeguckt und bereue es auch nicht. Genauso heute die zwei Filme, die wir heute besprechen. Das große Problem vom deutschen Film ist halt einfach der Ruf, finde ich. Und dann ist es halt wirklich schade, dass man so kleine Perlen überhaupt nicht wahrnimmt oder nicht wahrnehmen kann, weil man da irgendwie in den Vorurteilen mit drin steckt und sagt, deutscher Film ist immer das Gleiche, ist immer die gleiche Schmonzette im Endeffekt. Von daher habe ich es mir fest vorgenommen, mich mehr darauf einzulassen. Die Frage ist halt trotzdem, ne, wenn ich jetzt halt wieder einen Trailer sehe, keine Ahnung, was jetzt demnächst kommt, und ich sehe, es ist ein deutscher Film, ob ich dann Bock drauf habe oder ob ich dann doch wieder einen Marco brauche, der sagt, hey, guck dir das mal an, wir wollen es im nächsten Cast besprechen. Mhm. Ist immer so das Problem, finde ich, dass der deutsche Film einfach einen schlechten Ruf hat. Auch bei mir.
Aber ich finde es auch interessant, wie so ein Podcast oder sich regelmäßig irgendwie zusammensetzen, um über Filme zu reden und über Serien, wie das teilweise den Horizont erweitert. Mhm. Und wie man sich so Filme anguckt, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte, oder wenn man sich austauscht, dann so Interesse geweckt kriegt an bestimmten Genres und Filmen, wo man vorher gesagt hat, nee, ist nicht meins. Das ist immer wieder gut. Also wir haben ja auch so Patreons und bei Steady Leute, die uns halt supporten und unterstützen, die dürfen uns halt Filme so in den Lostopf schmeißen, wo wir dann zwei am Monatsende ziehen, die wir dann irgendwie rezensieren in unserer regulären Episode. Und da sind halt auch Filme bei, die wir teilweise überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, die wir uns nicht angeguckt hätten. Und dann sehen wir die und denken so, Alter, okay, das ist ein richtig geiler spanischer Thriller. So wäre ich niemals drauf gekommen, so wenn man mich mit der Nase drauf gestoßen hätte. Das finde ich auch immer sehr interessant. Oder Lee guckt jetzt Horrorfilme. Das war vorher, war er auch nicht so ein Fan von dem Genre, weil er zwei, drei Jumpscare-Horrorfilme gesehen hat und das überhaupt nicht seins war. Und jetzt ist er halt in dem Genre schon interessiert, so wie ich teilweise an deutschen Filmen und so. Also die Frauen ändern sich ja so ein bisschen auch.
Jo. Ja, ich habe, hast ja schon gesagt, so Horrorgenre gerade, habe ich auch eine Zeit lang relativ großen Bogen drum gemacht, weil diese ganze Überfrachtung halt mit diesen Jumpscares zum Beispiel war oder so. Jetzt inzwischen sage ich auch, ich gucke jetzt aber eigentlich auch ganz gerne wieder Horrorfilme oder auch generell Science-Fiction-Filme. Da so gerade im Science-Fiction-Bereich, glaube ich, haben deutsche Produktionen nochmal sehr viel Nachholbedarf auf jeden Fall. Also beziehungsweise wüsste ich nicht, was man da so großartig gucken kann. Wenn ihr eine Empfehlung habt oder jetzt die Hörerinnen und Hörer, so bin ich auf jeden Fall dankbar, dann gucke ich mir das mal an. Aber was ist so, habt ihr irgendwie ein Lieblingsgenre, wo sagen würdet, so, wenn da ein Film jetzt gerade aus Deutschland kommt, so bin ich sofort gehuckt oder so?
Ja, also ich bin da ein bisschen vorbelastet, aber eben wenn irgendwas Martial Arts mäßiges aus Deutschland kommt, gucke ich mir das sofort an, klar. Aber eben weil ich halt den Bezug über Mathis Landwehr habe, und da deswegen so ein bisschen näher da dran bin, zumindest gefühlt, habe ich da halt auch ein größeres Interesse dran. Aber also wenn es deutsche Science-Fiction-Filme gibt, gucke ich mir die auch an. Aber da geht es ja schon los, wie definierst du Science-Fiction? Ne?
Das, ja.
Also es klang so ein bisschen, als wäre das für dich automatisch irgendwie Weltall oder sowas.
Nee, ich meine jetzt, kannst ja auch sagen, so Schneeflöckchen und Rambock ist ja auch irgendwo Fiktion oder Dystopie so. Mhm. Ne?
Ja,
aber jetzt,
das geht ja auch schon in Science-Fiction.
Ja gut, so hart Sci-Fi oder sowas, klar. Aber da wüsste ich halt jetzt tatsächlich nicht. Nee.
Muss nicht immer Iron Sky sein.
Das stimmt. Ja. Guess, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe da, wie gesagt, eine Menge Nachholbedarf, aber bin grundsätzlich offen, wenn mir. Aber mir geht's ähnlich. Man muss mich schon mit der Nase raufstoßen auf den Film. Oder der Film ist halt so groß wie Bader-Meinhof-Komplex oder Der Goldene Handschuh. Dann gucke ich mir die definitiv an, aber das ist ja weit entfernt von Genrefilmen. Also, wenn das jetzt wirklich Insider-Genrefilme sind, die irgendwie unterm Radar laufen, dann kenne ich mich teilweise international wesentlich besser aus als bei nationalen Produkten. Da bin ich wirklich nicht so fit drin. Also man muss mir schon irgendwie bestimmte Filme empfehlen oder sagen, pass auf, den kannst du gucken, damit ich darauf. Also selbst die großen deutschen Filme, die keine Genreperlen sind, gehen komplett an mir vorbei. Also gefeierten Filme wie Toni Erdmann und so, das habe ich alles nicht gesehen. Also das sind so alles Beispiele. Irgendwie bin ich auch kein großer Fan vom deutschen Kino, weil ich einfach zu viel sehe, was auch so hier rein und da rausgeht, so diese ganzen Schweighöfer-Filme. Und deswegen habe ich da kein so ein großes Interesse. Also die Quote ist halt klein zwischen gesehen und gut befunden. Aber klar, so ein Martial-Arts-Film irgendwie aus deutschen Landen oder so ein Science-Fiction-Film oder ein Horrorfilm würde bei mir eher das Interesse wecken, als wenn ich jetzt zum 300. Mal irgendwie eine deutsche Schulkomödie irgendwie sehe, wo ich denke, okay, das kenne ich schon alles.
Ich sag mal, da kam ja so ein Martial-Arts Plan B, scheiß auf Plan A, glaube ich, so heißt er, ne? Weiß nicht, sagt euch der beiden was?
Plan B, ja.
Ja. Und das sind ja gerade, weil du ja sagst, so diese Martial-Arts-Geschichten, ich sag mal, Deutschland hat ja gerade in dem Bereich ja eigentlich richtig gute Leute am Start, die gerade bei internationalen Produktionen halt als, ja, weiß ich jetzt nicht, wie das heißt hier, Stunt-Choreografen oder generell als hier Kampfchoreografen halt irgendwie am Start sind, ne?
Klar, ja, ja.
Also schon interessant, dass Deutschland halt, sag ich mal, richtig gute Leute am Start hat, aber selber jetzt irgendwie nicht den Mut hat, auf jeden Fall diese Filme zu machen. Das ist auf jeden Fall.
Das hat garantiert nichts mit Mut zu tun.
Oder, sondern, was siehst du da drin? Die Kohle bestimmt, ne?
Na, ja. eher wofür die Kohle halt ausgegeben wird. Das hat aber, finde ich, viel mit den Strukturen zu tun, die halt da sind. Also wie Filmförderung stattfindet und welche Filme dann ins Kino kommen. Und ja, und dann natürlich ist da kein Horrorfilm oder kein deutscher Science-Fiction-Film dabei, so bei den größeren Kinoreleases. Das ist halt leider bedingt durch, also da wurden die Zuschauer auch einfach hinerzogen. Deswegen eure Herangehensweise oder diese generelle Haltung, dass man sagt, erstmal, wenn man hört deutscher Film, dass man dann eher erstmal zusammenzuckt, als freudig aufzuspringen, das ist anerzogen leider. Und ja und das trägt dann natürlich nicht dazu bei, wenn dann eben der x-te Matthias Schweighöfer-Film irgendwie gleich aussieht. Das sind nun mal Filme, die finanziell sehr gut funktionieren in der Regel. Und damit hat die Filmförderung halt irgendwo auch recht. Ne? Also es ist leider echt eine Krux. Also da könnte man stundenlang diskutieren über die Strukturen, wie das aufgebaut ist und so. Aber also mit Mut hat es wirklich nichts zu tun. So, weil, guck mal, du hast die Filme, auch die wir heute besprechen, so, das sind Filme, die wurden für keine Kohle gedreht.
Ja, das stimmt.
Die meisten haben noch nicht mal was verdient daran. Also inklusive aller, die vor der Kamera zu sehen sind. So, das ist schon krass. Also deswegen, das meiste, was im deutschen Genrefilm passiert, passiert wirklich aus purer Leidenschaft ohne Kohle. Und deswegen, da sind auch viele schlechte dabei, weil es halt manchmal einfach die Bedingungen dann, die Ambitionen größer sind als das Budget sehr viel und dann halt oftmals das Ergebnis nicht so wirklich geil ist. Aber man erkennt, finde ich, auch schon bei Filmen, die dann objektiv gesehen einfach schlecht sind, erkennt man trotzdem, dass halt eine wahnsinnige Leidenschaft da ist und auch das Potenzial, was Geileres zu machen. Aber es ist halt in der Regel nicht das Geld da. So. Und das ist leider strukturbedingt.
Okay. Seht ihr vielleicht eine Chance da drin, dass tatsächlich jetzt US-Produktionen, sagen wir, deutsche Filme irgendwie remaken? So wie jetzt das Experiment zum Beispiel?
Ja, ich finde, das hat immer viel damit zu tun, ob dann der jeweilige Filmemacher auch bei der US-Produktion beteiligt ist. Und selbst dann ist es kein Garant dafür, dass das Ding auch so wird wie das Original. Das hat schon mal gut geklappt, finde ich, aber meistens eher nicht.
das stimmt. So wie
Honig im Kopf.
Honig im Kopf, ne?
Genau, Honig im Kopf ist da so ein Beispiel, wo man sagt.
Genau, da war zwar der gleiche Filmemacher beteiligt, aber das ist halt eben schon schwierig, wenn du, das hat halt auch viel damit zu tun, dass die Handlung einfach in Europa gespielt hat und wenn du das halt für den amerikanischen Markt übersetzt. Also ja, aber eben da gab es ursprünglich andere Ansätze und so, da kann ich aber nicht zu viel erzählen, weil das wären halt interner und deswegen
Alles gut, nicht. Muss ja nicht.
Nee, aber das ist natürlich trotzdem ein gutes Beispiel so, aber das hätte auch anders funktionieren können, weil ich habe den fertigen Film tatsächlich nicht gesehen. Mhm. Ich kenne Honig im Kopf, finde den jetzt schon nicht so toll, wie die Zahlen, die er gemacht hat. Das ist auf jeden Fall trotzdem ein sehenswerter Film, finde ich, aber das Remake kenne ich noch gar nicht. Deswegen weiß ich nicht.
Okay. Gut, ich würde, sag ich mal, ganz gerne das Thema irgendwie deutsche Filmlandschaft abschließen wollen. Habt ihr vielleicht noch irgendwas, was ihr den Hörerinnen und Hörern noch auf den Weg geben möchtet, so ungefähr so was zur deutschen Filmlandschaft oder so?
Ja, also unbedingt, klar, also ich meine, guckt euch mehr deutsche Filme im Kino an, unbedingt, also wenn es dann mal wieder möglich ist, ne? Ist aktuell gerade so eine Sache. Aber oder auch auf anderen Wegen, ne? Es gibt ja jetzt eben hier auf den ganzen Streamingdiensten und so gibt es ja auch viele deutsche Filme. Man muss dann schon so ein bisschen gucken, man kann sich ja auch mal vorher so ein bisschen schlau machen, was sind so die großen deutschen Filme und welche sind da sehr sehenswert. Und dann eben auch so im Genrebereich gibt es wirklich, wie ihr vorhin schon gesagt habt, Perlen, die man aber finden muss. So. Und das gibt auch einfach sehr viel Schrott, deswegen nicht alles gucken. Aber es gibt definitiv richtig gute Filme und die sind es auch echt wert, dass sie von mehr Leuten gesehen werden.
Da mal auch links und rechts zwischen den bekannten Kandidaten auch mal gucken.
Ja.
Und hier muss ich mal eine Lanze brechen für die Podcasts. Also da hast du eben, die Leute, die Podcasts hören, kriegen öfter mal eine Empfehlung von Filmen, die jetzt nicht unbedingt groß bekannt sind, wo sie gesagt haben, Alter, hier hat mich ein Film überrascht, guckt euch den mal an oder so. Also
ja.
Auch da wird immer wieder die Nase auf deutsche Produktion gestoßen, von denen ich noch nie was gehört habe.
Ja, deswegen, ich glaube, man muss auch einfach ganz stark differenzieren zwischen deutschen Filmen, die eben von Leuten mit einer großen Leidenschaft gemacht werden und dann den deutschen Filmen, die im Rahmen der Strukturen, die da sind, produziert werden müssen, auch schon fast. Und weil das, was natürlich so fürs deutsche Fernsehen produziert wird, ist in der Regel, ne, also da gibt es natürlich auch große Ausnahmen, aber eben ist in der Regel nicht das, was der Regisseur, wenn er freie Hand gehabt hätte, genau so gemacht hätte, weil da einfach durch Redaktionen und sonst wie gibt es einfach sehr viele Restriktionen. So. Mhm. Deswegen, das ist nicht gleichzusetzen, ne? weil eben diese Meinung, deutscher Film, das kommt ja schon woher, weil man halt einfach aufgewachsen ist mit dem, was man halt so im Öffentlich-Rechtlichen zu sehen bekommen hat. Ich will da niemanden dissen, aber es ist halt einfach für eine andere Zielgruppe gemacht. So.
Ja.
Und deswegen, es gibt gute deutsche Genrefilme, man muss sie nur suchen.
Alles klar. Jo, dann machen wir noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Fabian.
Lee oder Guess? Erste Frage.
Ja. Soll ich einfach raushauen und ihr. Ja. Das Erste, was ich in den Sinn komme, ist Entweder-Oder-Frage. Aber ohne großartig nachdenken, fange ich mal an mit Bier oder Wein.
Wir trinken beide nicht so viel, aber bei mir war es eher Bier auf jeden Fall.
Wein.
Marco?
Bier.
Ich bin auch eher bei Bier. Dann Netflix oder Prime? Also Amazon Prime.
Prime.
Okay, Netflix.
Tatsächlich auch bei Netflix. Interessant. Filme oder Serien?
Alter.
Ja, wenn man sich entscheiden müsste.
Ja, aber muss man nicht. Also das
ich sag Filme.
Ich sag beides, Alter, weil das ist nun wirklich.
Beides geht nicht. Entweder oder heißt zu spielen.
Ja, Filme, okay.
Okay, ja, grundsätzlich auch Filme, wobei jetzt gerade bin ich, glaube ich, so eher auf einem Serientrip. Also deswegen Serie gerade.
Ach so.
Ach, man kann temporäre Angaben machen.
Ja, generell Film.
Nee, das ist jetzt eine Entscheidung, die ihr fürs Leben treffen müsst hier. Das ist schon klar.
Film. Ja. Film.
Nee, dann sage ich Serie. Dann bin ich der Außenseiter und sage Serie und werde mir nie wieder Filme angucken. Apropos Serie, Friends oder How I Met Your Mother?
Tatsächlich How I Met Your Mother bei mir.
Bei mir auch, How I Met Your Mother.
Ja, bin ich auch bei How I Met Your Mother.
Ich hier als Küken mit Friends oder was? Okay, alles klar. Dann süßes oder salziges Popcorn?
Wie gemischt gibt's nicht, oder was?
Ey, ich finde das so pervers. Also, wie kann man ein gemischtes Popcorn essen?
Na, ganz einfach, wenn man sich nicht entscheiden kann zwischen salzig und süß, dann sollen die halt beides reinhauen als Überraschungstüte, weil ich beides esse und beides mag. Aber, also wenn ich mir aussuchen müsste, wahrscheinlich salzig.
Definitiv süß.
Auch süß.
Naja, bin ich auch salzig.
Oh.
Blockbuster oder Indie-Produktion?
Geht es jetzt um gute Indie-Produktion, oder?
Ja, eben.
Also. Ja, da gibt es auch eine Menge Schrott, deswegen würde ich wahrscheinlich lieber einen Blockbuster nehmen.
Ja, aber super, dann musst du den Rest deines Lebens Rampage angucken oder so.
Naja, aber auch Zurück in die Zukunft. Weißt du, sind ja auch Blockbuster. Da gucke ich mir lieber Jurassic Park und Zurück in die Zukunft an, als einen Splendid-Film.
Ja, deswegen ist die Frage, ist natürlich, also gerade an Filmliebhaber ist das doch...
ist schwierig, ja. Ich habe immer dieses Insel-Szenario. Du gehst auf eine Insel und musst halt entweder das oder das mitnehmen.
Ja, ich nehme dann die Independent-Produktion.
Ich wäre auch bei Blockbuster.
Ja. Zur Not dann halt Fast and Furious 27, aber genau. Dann sieht man wenigstens noch was. Dann Western oder Comedy? Zwei Genres, die gar nichts miteinander zu tun haben.
Das ist ganz klar Western bei mir.
Geht nicht beides.
Western-Comedies.
Ja, klar.
Bud Spencer und Terence Hill, ne?
Ja, ja. Ich bin bei Comedies.
Ich bin gerade bei, ja, auch bei Comedy.
Ja,
die Quote ist ganz einfach bei Western einfach viel besser. Du bist auch bei Comedy?
Ja, Western bin ich nie so wirklich mit warm geworden. Also ich habe auch jetzt keinen Western, wo ich sage, mega Film. Vielleicht fehlen mir die einfach alle. Also Dollar-Trilogie zum Beispiel nie gesehen.
Okay, krass.
Okay, ja, krass.
Also ich finde halt, dass die Quote bei Western, ich gucke halt 10 Western und finde halt 9 davon gut. So. Und bei Komödien ist es genau umgekehrt. Da gucke ich 10 und finde halt eine lustig. So. Deswegen, also die Quote ist, finde ich da extrem gut. Ich bin ein großer Fan.
Ja, ist auch so.
Ja.
Gibt wenig wirklich schlechte Western.
Finde ich auch.
Und es gibt eine Menge schlechte Comedies.
Eben.
Okay, dann bin ich überzeugt, dann nehme ich jetzt auch Western. Und freue mich auf sowas wie Cowboys
vs. Aliens
oder sowas.
Ey, der ist super.
Ernsthaft?
Nee, kein Scheiß. Das ist ein geiler Film.
Ja, der Film ist schon cool, aber das ist jetzt nicht der erste Western, der mir einfallen würde, wenn ich jetzt an Western-Genre denke.
Nee, aber weil er gerade den Film dissen wollte oder als Negativbeispiel aufführen. Das ist ein echt ein sehenswerter Film,
ja,
kein Scheiß.
Da gibt es andere. Weil ich nicht, ja, total unlustig finde, dass hier Million Ways to Die
in the West.
Ja, Seth MacFarlane. Sonst sehr, sehr lustig, aber der Film war nichts.
Ja, der ist auch einfach kein guter Schauspieler.
Naja.
Ich liebe Family Guy, aber sorry.
Nee,
also
bei Million Ways to Die in the West war ich auch raus, als er in seinen Hut geschissen hat. Das war mir dann irgendwie dann doch zu.
Ja, und Liam Neeson mit einer Blume im Arsch muss jetzt auch nicht sein.
Du musst dir mal Girlstrip angucken, wenn du auf so Fäkalhumor nicht stehst. Alter. Oh Gott. Ja, nee, aber definitiv Comedies. Was war denn die nächste Frage eigentlich? Oder muss noch jemand antworten?
Nee, Marco hat auch Comedy gesagt, glaube ich.
Genau, dann gehen wir mal wieder zum Thema deutscher Film. Alward oder Kolmerer? Also Christian Albert oder Adolfo Kolmerer.
Wer ist Kolmerer?
Der hat Schneeflöckchen gemacht.
Ach, das ist der Regisseur von Schneeflöckchen. Okay, man sieht, dass du für den Film recherchiert hast. Von Christian Albert habe ich tatsächlich schon ein paar Sachen gesehen.
Mhm.
Nee, dann nehme ich hier den Regisseur von Schneeflöckchen.
Okay, ich bin bei Alfred, weil das ist einfach nicht zu vergleichen, die Filmografie. Also.
Ja.
Ja.
Ich bin auch bei Albert. Hat zwar irgendwie auch gefühlt Hit and Miss Sachen mit dabei, aber der macht halt, worauf er Bock hat, glaube ich, halt. Gut, Kolmerer auch, aber Albert ist schon, gefällt mir doch schon besser, so was der macht.
Antikörper ist von ihm, oder?
Ja.
Okay.
Ich bin auch bei Kolmerer. Von dem habe ich 3 Sachen gesehen, die fand ich alle 3 gut, deshalb muss ich das sagen, bin ich eher bei ihm. So, was haben wir noch? Dann habe ich hier noch Marvin Krehn oder Michael Haneke.
Wie war der erste?
Marvin Krehn, österreichischer Regisseur.
Ja, Krenn.
Oder Krenn.
Da bin ich ganz klar bei Haneke, bin ein Riesenfan von Haneke.
Ja, beim wirklich nichts gegen Marvin Krenn, aber Haneke hat definitiv ein paar richtig große Filme gemacht, ja.
Ja, ich bin auch bei Haneke, genau.
Ja, für mich reicht es auch tatsächlich allein Funny Games raus. Sowohl original als auch, um wieder von vorhin das aufzugreifen, US-Remake.
Mhm. Ja, eins der wenigen Positivbeispiele.
Genau. Und dann haben wir als letztes noch Paula Bär oder Franz Rogowski.
Bitte, was ist denn das für eine Frage?
Da ist der Franz natürlich.
Ja. Ja. Franz Rogowski, wirklich dicke Props an ihn. Ey. Immer.
Hast du ihn nicht mal als deutschen Joaquin Phoenix tituliert? Das war das
ist,
nicht so?
Ich finde, das ist der beste deutsche Schauspieler, den wir haben, wirklich.
Okay. Also müsste ja der deutsche Will Ferrell sein eigentlich.
Der deutsche Daniel Day-Lewis.
Okay. Ja, nee, den mag ich auch
nee, gerne. Wirklich, Franz ist groß. Also wirklich, mag den sehr.
Ja, ich habe die Frage, glaube ich, jetzt in jeder Folge mit reingenommen, weil es halt auch meine beiden Favoriten im deutschen Film so generell sind und ich bin auch Riesenfan von, also von beiden auf jeden Fall, aber halt auch Franz Rogowski finde ich auch ganz großes Kino, was der macht. Also feiere ich alles, was der irgendwie abliefert halt. Ja.
Ja. Nee, also ich meine, Paula Bär ist natürlich auch eine sehr gute Schauspielerin. Ja. Ich habe von ihm auch einfach mehr gesehen. Wobei, die haben ja auch, das stimmt, die beiden Filme im Film ja, die haben ja zweimal Transit und was war der andere?
Undine jetzt neu.
Genau, Undine. Mhm.
Berlinale Sieger, oder? Undine?
Sieger weiß ich nicht. Der hat auf jeden Fall
sie hat Preis auf bekommen, jeden Fall den, die beste Hauptdarstellerin gekriegt. Ja.
Ja.
Okay.
Aber da spielen sie halt beides mal beide die Hauptrollen.
Ja. Hm. Genau.
Ja, bei über in den Gängen haben wir hier schon geredet oder in unserem Podcast.
Ja.
Den hatten wir schon.
Ach so. Hm. Genau, da hat ja Franz auch mitgespielt, ne? Ja.
Ja, war die Hauptrolle. Und ja. In dem letzten Terrence Malick-Film hat er ja auch mitgespielt.
Ja.
Auch kleine Rolle zwar, aber
auch da dabei. Den habe ich noch nicht gesehen. Das ist nicht so mein Regisseur.
Oh, ja, ja, ja. Jetzt hier auf Nenner. Jetzt habe ich einen neuen Feind.
Okay, cool. Mit welchem Film wollen wir anfangen? Sagt.
Das ist mir egal. Also entscheidet ihr. Wir haben beide gesehen.
Dann machen wir Rambock.
Fangen wir mit Rambock an. Okay, wie gesagt, ein Film, wo Lee mich mit der Nase raufgestoßen hat. Ich kannte ihn gar nicht. Und ganz interessant, weil es ja hieß, so Fernsehproduktion und Fernsehfilmkooperation. Mhm. Der Film wurde produziert in der Reihe Das kleine Fernsehspiel. Also mit dem ZDF zusammen kooperiert. Das ist ganz interessant und eher ungewöhnlich, weil die ja normalerweise so Genre-Kino eher nicht so supporten oder sich das falsch.
Doch, beim deutschen Fernsehspiel, ja.
Das da
ist,
schon, ja.
Das ist aber eben wirklich eine eigene Redaktion auch. Also,
okay, interessant.
Die machen öfter mal Experimente. Jetzt selten wirklich so in die Richtung, dass das so in Zombie-Richtung oder sowas, also so eine Art Genre sehe ich da eher selten. Aber die machen oft experimentelle Sachen, ne?
Und hier haben wir den besagten Marvin Krenn, der hatte die Idee zu dem Film und hat ihn dann letztendlich inszeniert. Den habe ich mir jetzt angeguckt und du hast ihn aufgefrischt.
Genau, ich habe mir den nochmal angeguckt, ja.
Ja. Erzählen wir jetzt über die Handlung oder was machen wir?
Ja, genau. Ja.
Okay, also es geht um Michael, gespielt von dem Österreicher. Michael Fuit wird da, glaube ich, ausgesprochen. Und der ist nach Berlin, der pilgert nach Berlin, um seiner Freundin letztendlich die Wohnungsschlüssel wiederzugeben. Die haben sich offensichtlich getrennt.
Mhm.
Und
auch mal so ein geiler Move, ne? So, du hast dich getrennt, hast noch den Wohnungsschlüssel. Beste Idee, unangemeldet vorbeikommen, ey.
Das ist eine super Idee, ja. Da ist auch jemand am Anfang des Films, der ihm so ein paar Ratschläge gibt und sagt, was er auf keinen Fall machen sollte. Und was tut er? Er macht natürlich genau das. Taucht dann bei ihr auf, findet sie aber nicht auf, dafür einen Handwerker, der sich etwas seltsam verhält. Und kurz danach, ich glaube, das spoilert man nicht, wenn man sagt, bricht eine Zombie-Epidemie aus. Und die Leute verhalten sich sehr, sehr wild und ungestüm und sind alle so ein bisschen, naja, so ein bisschen tollwütig unterwegs. Und greifen halt die Menschen, die halt noch nicht infiziert sind, an. Und es spielt so kammerspielartig alles in dieser Location von diesem Wohnhaus, beziehungsweise auch auf dem Innenhof größtenteils. Also es, die ganze Handlung bezieht sich praktisch auf dieses Haus. Das heißt, die können natürlich über den Hof auch zu den anderen Nachbarn gucken und sehen, was in den anderen Wohnungen so abgeht, während auf dem Hof draußen die Zombies am Anfang da anfangen, sich zusammenzurotten. Und keiner weiß so richtig, was da abgeht. Also ich hatte das auch, wir hatten das bei Greenland neulich, dass irgendwann das Fernsehprogramm dann abbricht und komplett die Außenwelt dann abgeschottet wird, also weil du überhaupt keine Informationen mehr hast über Radio, über Fernsehen. Das Szenario hast du hier definitiv auch. Und wir haben hier dieses Zombie-Genre, wo die Untoten oder beziehungsweise die Infizierten sehr, sehr schnell und aggressiv unterwegs sind. So ähnlich wie bei 28 Days Later oder. Ja. Also, das sind nicht so diese schlurfenden langsamen Zombies, denen du so mit einem schnellen Schritt irgendwie davonlaufen kannst, sondern das sind schon eher die, die auf dich zustürmen. Hat man auch, glaube ich, bei Train to Busan, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber da hast du, glaube ich, auch diese Art von Infizierten.
Ja, der World War Z. Da gibt es ja auch ein paar sehr sportliche Zombies.
Richtig, World War Z ist auch so ein Beispiel. Das heißt, du hast nicht diese Walking Dead-Zombies, die irgendwie so langsam auf dich zuschlurfen, sondern du hast wirklich die aggressiven, schnellen. Ja, bis hierhin will ich eigentlich erzählen. So viel mehr will ich auf die Handlung eigentlich nicht eingehen. Und es geht so ein bisschen um diesen Überlebenskampf zwischen den, von den Bewohnern aus diesem Häuserkomplex.
Genau.
Oder würdet ihr jetzt noch irgendwas sagen, was ich jetzt nicht erwähnt habe?
Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich habe ja schon, glaube ich, eingangs gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihn mir sonst so irgendwie angeguckt hätte. Auch weil mir der Name so, also er kam jetzt so nichtssagend irgendwie für mich so daher und ich habe jetzt nicht als erstes irgendwie an so einen Zombie-Film gedacht. Mhm. Bin aber tatsächlich sehr froh, dass ich den Film jetzt gesehen habe, weil er für mich so als Zombie-Film ganz gut funktioniert und er auch, sag ich mal, ein paar Türen öffnet, die so das Genre irgendwie jetzt nicht neu definieren oder so, aber so halt irgendwie ein bisschen aufwerten. Also ich fand dieses Kammerspielartige, hast du ja jetzt auch schon gesagt, eigentlich ganz smart so gelöst und auch, wie sie ja mit diesem Wohnkomplex spielen, also dieses Setting halt einfach nutzen halt. So, das fand ich halt extrem geil einfach.
Ja. Also es ist wahrscheinlich auch den Mitteln zuzuschreiben, dass man natürlich nicht das Budget hat, hier jetzt eine direkte Stadt in Schutt und Asche zu legen. Ja. Wahrscheinlich haben sie dann aus der Not eine Tugend gemacht und haben dann gesagt, okay, wir konzentrieren uns hier und machen so ein bisschen dieses Kammerspiel raus, was natürlich für dieses Klaustrophobische auch sorgt, so, und auch diese, du kannst hier nicht weg, du kannst nicht raus, so, die blockieren halt dieses Tor, was nach draußen führt. Ja. Und das hat aber sicher auch Budgetgründe, was aber, hatten wir ja schon ein paar Mal auch bei The Raid 1, dass so ein kleines Budget halt dazu führt, dass man halt einen straighten, coolen Film und sich halt anders Gedanken macht, anstatt hier große Special Effects rauszupacken, und sich dafür muss man halt kreativ werden, so, das merkt man hier auch, also das haben die Macher hier definitiv hingekriegt. Ja. Aber du hast es gesagt, also erfindet das Rad nicht neu, ist jetzt nicht die Offenbarung eines Zombie-Films, was man so noch nicht kennt. Also ich muss dann Rack denken. Mhm. Der ist ja auch so ähnlich, auch von der Gefahrenquelle, und dass sich so alles auf eine Location konzentriert. Aber ist ein sehenswerter Film und ist auch nicht unnötig in die Länge gezogen. Es gibt schon ein paar Momente, die fand ich halt seltsam so, weißt du, also das Telefon klingelt halt im Hausflur als Beispiel. Du siehst halt keine Zombies weit und breit und das Telefon klingelt halt 2-3 Mal und dann, wo es beim 4. Mal klingelt und er sagt, okay, ich gehe jetzt mein Telefon holen, dann stürmen die Zombies auf einmal den Hausflur hoch, so, weißt du, wenn er halt das Telefon holt, wo ich sage,
gibt so ein paar Sachen, die inkonsequent sind, aber
Ja, so 2-3 Momente sind schon etwas seltsam inszeniert, definitiv, wo ich sage, okay, hier, das hätte man ein bisschen anders lösen können, aber grundsätzlich, man merkt schon, dass hier so ein paar Leute unterwegs waren, die Leidenschaft an den Tag legen und die hier aus wenig Mittel und viel gemacht haben.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, auch eben was bei dem Film schon mit im Vordergrund steht, dass die halt wirklich garantiert ein sehr überschaubares Budget hatten und dann so einen Film draus gemacht haben.
Ey, aber für das überschaubare Budget haben die hier eine Wand eingeschlagen und weiß ich was und so, also dafür haben sie schon ein bisschen was draus gemacht, definitiv.
Ja, das meine ich ja.
Ja.
Und das war ja auch so ein bisschen der Start von Marvin Krenn. Mhm.
Ja, habe ich nicht erwähnt. Von 2010 ist der Film.
War, glaube ich, sein Langspieldebüt, so wie ich das. Ich glaube, vorher hat er irgendwie 2-3 Kurzfilme gemacht.
Also ein bisschen dazwischen das Ding, so mit 63 Minuten. Also.
Ja, gut. Lang,
ja. Kein kompletter Langfilm, aber auch kein Kurzfilm mehr.
Ich weiß nicht, ich fand es halt relativ. Also an sich fand ich es ganz gut, dass er wirklich irgendwie nur ein bisschen über eine Stunde ging, weil es ging ja dann auch relativ schnell zur Sache, was ich gerade so in diesem Zombie-Genre oder Zombie-Film eigentlich ganz gut finde, dass jetzt der Aufbau nicht ewig lange ist, sondern die halt wirklich schnell einfach mal die Zombies rausballern. Das fand ich sehr gut an dem Film. Mhm. Und auch generell irgendwie diese Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern fand ich eigentlich auch ganz, ganz cool. Da hätte ich noch ein bisschen mehr vielleicht gesehen. Ja.
Ja, ich mag das, wenn man so reingeworfen wird in die Story und dann praktisch gleich drin ist, ohne langes Vorgeplänkel. Und das hat er definitiv gemacht. Das fand ich sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, jemand von den Schauspielern, hat da jemand eine Entwicklung gemacht, dass man die kennen müsste oder so?
Na, die also Emily ist da jemand Cox bei, wo auf jeden Fall.
Ja, eben, also Emily Cox kennt man auf jeden Fall. Sebastian Achilles, das ist ja der neue Freund von der Freundin.
Ah ja, vom Dachboden, ja.
Genau. Okay. Der hat ja, ihr habt ja eben über den letzten Mieter gesprochen, da ist er zum Beispiel genau auch dabei, aber der ist ziemlich gut unterwegs in der deutschen Fernseh- und Filmlandschaft.
Ja, weil Ramburg war ja auf ein paar Filmfestivals damals unterwegs, hat auch ein paar Preise abgeräumt, die Biennale, da hat er den Wiener Filmpreis gekriegt und noch so zwei, drei andere hier kleine Festivals, also so unter Insidern.
Ach, der hat damit schon den österreichischen Filmpreis bekommen?
Ja, genau.
Okay, hat er jetzt mit Freud wieder?
Hat er wieder?
Ja.
Okay, krass. Nicht schlecht.
Ja. Fabian, was sagst du zum Film?
Mir hat das Setting sehr gut gefallen. Also ich fand es irgendwie cool, mal so einen Zombie-Film zu sehen, der mehr oder weniger in so einem deutschen Hinterhof stattfindet. Weil man hat einfach das Gefühl gehabt, okay, man kennt das. Also man hat es schon mal gesehen. Man weiß, wie das aussieht da hinten. Und es ist einfach näher an einem dran, als wenn ich jetzt sehe, wie der 80. Zombie-Film in Los Angeles stattfindet, wo alle über den Walk of Fame rennen oder sowas. Mir hat der Film echt gut gefallen. Ich habe es vorhin zu Marco schon gesagt. Ich hatte teilweise ein bisschen Probleme, unseren Hauptdarsteller zu verstehen, weil er doch dann sehr, sehr stark wienerisch spricht, was Wiener denkt. Ich habe keine Ahnung. Also ein paar Mal habe ich mich erwischt, wo ich gedacht habe, was hat der Mann gerade gesagt?
Echt?
Wo ich mir dann aber auch gedacht habe, ja gut, so wichtig wird es nicht gewesen sein, weil, also ich sag mal, die Dialoge in dem Film sind jetzt nicht das, wofür ich mir den Film angucke. Und für mich hat er gut funktioniert. Ich finde, er hat auch die richtige Länge gehabt. Arg viel mehr hat die Handlung jetzt auch nicht hergegeben. Und ich hätte jetzt auch nicht irgendwie eine Erklärung gebraucht, warum der Zombie-Virus ausgebrochen ist, was passiert ist und ob man an einem Gegenmittel kämpft oder whatever. Also da fand ich, hat der Film sich aufs Wesentliche konzentriert. Und mir hat er echt gut gefallen. Also wie gesagt, ich wäre nie auf den Film gekommen, wenn wir es jetzt nicht heute davon gehabt hätten. Ich dachte auch erst irgendwie, als Marco gesagt hat, hier, guck dir mal Ramburg an. Ich dachte, es wäre irgendwie eine Fortsetzung zu Lombok oder keine Ahnung, oder was mit Lombok zu tun. Ich habe es überhaupt nicht geblickt, auch lange nicht, warum der Film überhaupt Ramburg heißt. Ich meine, mittlerweile weiß ich, warum der Film Ramburg heißt. Aber ja, das ist halt auch wieder sowas, wo ich sage, den hätte ich mir nie im Leben angeguckt und bin jetzt ganz froh, dass ich es gemacht habe, weil es waren jetzt eine gute Stunde. Den Film könnt ihr auf Amazon Prime aktuell leihen für, ich glaube, 2,91 € oder sowas habe ich jetzt bezahlt. Das ist der Film auf jeden Fall wert.
Sag mal, hast du Rabatt bekommen?
4 Euro bezahlt, was ist denn da SD los?
Ich habe SD. Ihr beide um die 3.
Ach so.
Ach so, okay. Ja, die billige Variante. Ja, okay.
Da sicher, kommt, dass du keinen Schwarm
sagen, so weit jetzt bin ich gerade.
Aber finde ich interessant, dass du sagst, dass du einen Österreicher kaum verstanden hast und ihr macht mit einem Österreicher einen Podcast, so, ja, wo du sagst, naja, okay, ich habe da nicht so viel verstanden, aber ich habe da nicht mehr hingehört und so. Ich denke, okay,
Nenner muss ja nicht alles verstehen. Nee. Und es spricht irgendwie auch sehr für deine Nachbarschaft, dass dir das so bekannt vorkommt mit solchen Kreaturen im Hinterhof.
Ja, ich weiß nicht, also irgendwie fand ich das
die Nachbarschaft gemütlich.
Okay. Hey, aber ganz kurz, ich kann mir vorstellen, dass diese Elemente in dem Film, die so erklärend sind, ne, wie wir müssen sagen, wo das herkam und ob was unternommen wird dagegen und so, da kann ich mir halt wirklich vorstellen, dass sowas von der Redaktion kommt. Also weißt du, dass die das brauchen im Sinne von pädagogisch wertvoll und so, weil es gibt tatsächlich echt für jeden Film hast du vom Sender Beauftragte bezüglich Jugendschutz und sonstigen Gedöns.
Mhm.
Und bei sowas kann ich mir wirklich vorstellen, dass sowas von der Redaktion kam. So nach dem Motto, wir müssen noch erklären, dass wir auch vorhaben, dagegen anzugehen. Wir können nicht alles in Schutt und Asche legen und dann bleibt der Zuschauer da verzweifelt zurück.
Die Message muss halt immer durchkommen.
Ja, also könnte ich mir vorstellen, weiß nicht, ob das so schon im ersten Drehbuchentwurf war, aber eben, also nur wollte ich nochmal sagen, es gibt leider dann auch eben Szenarien, wo dann eine Redaktion ankommt und sagt, sowas muss rein.
Mhm. Das stimmt. Also gerade wenn es mit dem Fernsehsender irgendwie so kooperiert wird, dann haben die wahrscheinlich so ein, zwei Vorlagen, die sie dann
vorlegen. Ja, also ein, zwei, bist du wahrscheinlich happy, wenn es dabei bleibt. Ja.
Okay, ich verstehe.
Nee, also eben, ich weiß, dass das beim Fernsehspiel ein bisschen freier ist, als wenn du jetzt eben halt für Samstagabend Primetime was produzieren möchtest.
Mhm.
Aber trotzdem gibt es dann eben eine Redaktion, die halt auch ihre Daseinsberechtigung immer wieder raushaut in Form von irgendwelchen Ansagen. Das ist mitunter echt stressig. Aber deswegen sind ja auch solche Sender wie ZDF Neo und dann eben so Formate wie Slöborn, die sind dann ja wiederum eben verhältnismäßig wertvoll, weil die dann eben mit sehr viel weniger Druck zugange sind.
Mhm.
Also, wie gesagt, beim Fernsehspiel jetzt auch nicht riesig, aber halt ZDF Neo kann dann eben eher was ausprobieren, um es mal so zu formulieren. Und deswegen dann auch Sachen machen, die jetzt nicht so ultra Mainstream sind.
Interessant. Ja, das stimmt.
Hm. Ja, die hatten jetzt auch, welcher Sender waren das? WDR oder MDR, die haben jetzt auch so Abstimmungsgeschichten, machen die ja auch viel. Oder auch ZDF Neo macht ja auch so viel Abstimmungssachen jetzt zum Start so einer neuen Serie. Da spielt zum Beispiel eine Serie ist irgendwie nur im Waschsalon oder sowas. Da konnte man abstimmen. Fand ich auch ganz interessant. Also, da kommt halt auch ganz viel cooles Zeug oft irgendwie einfach zusammen, wo du sagst, das läuft wahrscheinlich dann irgendwie Samstag oder Sonntagabend um 23 Uhr läuft das halt, weil es da erstmal angemessenes Publikum vielleicht findet oder so, aber halt Primetime ist halt vielleicht dann auch schwierig. Oder auch Webserien machen sie jetzt auch inzwischen relativ viel, ne?
Ja, aber das ist leider, das ist halt eh so ein Problem in Deutschland, dass die besten Sachen wirklich fast schon unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen, weil sie zu einem Zeitpunkt versendet werden, wo es keinen Schwanz mitkriegt. Und dann auch mit einer Unregelmäßigkeit, so siehe Tatortreiniger, ne? So eine geile Serie, die wurde so unregelmäßig ausgestrahlt, dass kein Mensch eine Chance hatte, die außerhalb der Mediathek zu gucken, weil du einfach nicht wusstest, wann die kommt.
Ja, das stimmt. Jo. Ich weiß, ihr vergebt also ja immer fleißig Punkte in eurem Podcast.
Ich hab's befürchtet.
Dass wir jetzt Punkte vergeben
müssen. Dass wir Punkte geben müssen, ja.
Siehst du, ich hatte mich auch darauf eingestellt, dass wir das hier nicht machen. Aber macht ihr das sonst?
Nö, machen wir nicht. Ist euch freigestellt, ob ihr Punkte vergeben möchtet oder nicht. Ich sag mal, ich vergebe ja auch auf Letterboxd Punkte und Fabian ja auch.
Ja, ich nicht. Ach, du taktest einfach. Wir sind uns ja entfolgt, damit wir nicht sehen, was der andere irgendwie in der nächsten Episode bringt oder wie der Filme bewertet. Und du bewertest da deine Filme gar nicht?
Nö.
Ach so, krass.
Für mich
einfach nur Archiv, wann du was gesehen
hast. Genau, das ist reine Bequemlichkeit, damit ich mir nicht merken muss, was ich gesehen habe.
Und dann in 2 Jahren diskutiere ich mit dir, ob du den Film gut fandest oder nicht, weil du dich nicht anerkannst, ob du den geil fandest.
Ja, aber ist doch geil. Dann sage ich, ey, guck ich nochmal.
Oh Mann. Na gut. Also es ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil ich hätte bei Letterboxd wahrscheinlich 2,5 gegeben. Weil es ist ein solider, cooler Film. Aber aufgrund der fehlenden Mittel hat er von mir 3 Sterne bekommen. Weil das ist so ein Ding, das habe ich dann aufgewertet auf 3, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, er geht 60 Minuten, der ist aus kleinsten Mitteln entstanden, da sind viele kreative Leute mit Leidenschaft am Werk gewesen. Und da kann ich das Ganze nicht irgendwie als so und so fand ich den Film, sondern muss da ein bisschen Credit noch oben raufgeben. Und bin dann bei 3 Sternen gelandet für Rambock. Ja. Aber in Punkten bei uns, also es ist ja meistens so, dass ich dann irgendwie einen halben Punkt oder entweder drüber oder drunter bin. Ich würde sagen, ähnlich, ich wäre ja wahrscheinlich bei 5,5 oder so und runde jetzt auf 6 aufgrund der Mittel.
Ja, da wäre ich auch. Also auch wenn ich jetzt eben keine Punkte vergeben würde tatsächlich, aber es spielt ja keine Rolle. Aber ich wäre auch in so einem Bereich, ja.
Also wenn du welche vergeben würdest, wärst du bei 6.
Ja.
Danke, dass du keine Punkte heute vergibst.
Ich dachte, jetzt ist das einmal Urlaub hier, anderer Podcast, die vergeben keine Punkte. Geil, muss ich mir keinen Kopf machen darüber, wie viele Punkte das sind.
Tja. Ja. Müssen wir aus dem Ärmel schütteln. Jetzt, wenn die Banausen mal bei euch sind, müsst ihr natürlich auch 1 bis 10 Punkte geben, ja, wie viel ihr da, wie viel ihr dem da geben
inklusive würdet. Halber Punkte.
Ja,
ja, ja. Wahrscheinlich große Hürde dann. Ich vergib 3 Punkte von 5. Ähnliche Begründung wie ihr. Ich fand, er findet halt das Rad nicht neu, so ich fand das Setting mal ein bisschen moderner oder ein bisschen aufgefrischter, so, also halt frischer einfach. Und wie sie halt mit dem Setting spielen, ne, ob das jetzt halt die Wand ist oder dieses schlauchartige Leveln durch den Dachboden oder halt sich gegenüberstehen mit diesen ganzen komischen Charakteren da so in den anderen Blöcken oder in dem anderen Block gegenüber, so fand ich eigentlich ganz cool. Aber so zum großen Wurf fehlt dann halt doch noch ein bisschen was, ja.
Ich fäng, glaube ich, bei 6,5 von 10.
Du bist bei 6,5.
Aber auch nur, weil es ein deutscher Film ist. Ich glaube, wenn es also da ist in dem Fall positiv mal gesehen, weil wenn es ein deutscher Film ist und er mir gefällt, dann gefällt er mir noch mal ein bisschen besser. Wenn es eine internationale Produktion wäre, hätte ich 6 gesagt. So 6,5. Also von 10 logischerweise.
Ja, ich meine, wie willst du so einen Film mit World War Z oder 28 Days Later vergleichen?
Eben, deswegen muss man da ein bisschen aufrunden. Das kann man schon verstehen. Wenn man deutsche Filme gar nicht mag und sieht ja in deinem, ja, also das, was Fabian gerade gesagt hat, der unterhält, dann neigt man schon dazu, da ein bisschen den Daumen auf die Waage zu legen. Ja. Kann ich verstehen. Aber man hat ja schon so, also mir sind jetzt noch so 2, 3 Szenen eingefallen inzwischen, wo ich denke, oh, okay. Der eine Typ formelt ja die Gabeln dann auseinander, um sich da Waffen draus zu machen. Ja. Der regt sich tierisch auf, dass er die Gabeln von seiner Ex-Freundin da irgendwie zerbricht, so in einer Zombie-Epidemie, weißt du, wo er eine Waffe baut. Wie kannst du die Gabeln da kaputt machen, Gabi, wenn die das sieht und so.
Das ist ja noch sehr am Anfang, da hat er das noch nicht so verinnerlicht.
Da sind Leute schon irgendwie gefressen worden, also als er die Gabeln auseinander nimmt.
Ja, wobei er das ja auch so ein bisschen rechtfertigt, weil er sagt, wenn er sich über sowas nicht mehr aufregen würde, könnte er sich gleich die Kugel geben. Also das hat für mich dann so den Moment so ein bisschen gerettet, dass er sich dessen bewusst ist, wie lächerlich es ist, was er gerade sagt. Aber er probiert irgendwie noch eine Normalität zu bewahren. Das fand ich dann durch den einen Satz wieder ein bisschen entwertet über die Lächerlichkeit der Situation.
Naja, gut, das ist richtig. Das hat das Ganze ein bisschen abgemildert. Ja, cool. So viel zu Rambock.
Genau. Kommen wir zu Schneeflöckchen.
Okay. Ja, Schneeflöckchen von 2017. Das ist eigentlich echt dreist, dass man nur das Release-Jahr immer nennt, ne? Weil dieser Film war halt echt 4 Jahre lang in der Mache. Ich weiß noch, ey, die haben 2013 angefangen zu drehen und das Ding kam halt echt erst 2017 raus. Also gab dann auch noch im Release, also Postproduktion hat ewig gedauert und so. Also das war ein ziemlicher Ritt. Aber ich finde, das, was rausgekommen ist, wenn du überlegst, unter welchen Bedingungen die das gedreht haben und was das eigentlich für ein Flickenteppich war, also sowohl bei den Dreharbeiten als dann eben auch in der Post, ist das echt ein geiler Film geworden, finde ich. Es geht um zwei Jungs, die, das ist ein bisschen schwer zu erklären, ne? Die Handlung von Schneeflöckchen ist tricky. Die steigen direkt ein damit, dass von den zwei Jungs, unseren Protagonisten in dem Film, ihre Eltern wurden umgebracht und die wollen die rächen. Und auf diesem Weg stolpern die über ein Drehbuch, das den Titel Schneeflöckchen trägt, in dem die selbst die Hauptfiguren sind. So, und dann erfahren die über dieses Drehbuch, was mit ihnen passiert, weil alles, was sie lesen, passiert exakt in dem Moment. Das heißt, die können durch das Drehbuch auch erfahren, was sie als nächstes tun müssen und wo das alles hinführt. Und das ist ziemlich cool gemacht, finde ich, wie das inszeniert ist. Erstmal die Idee mit der Handlung und wie es visuell umgesetzt ist, funktioniert für mich voll. Ich finde das eine sensationelle Idee. Und wir haben es vorhin schon angesprochen, Adolfo Kolmorer hat Regie geführt. Arend Remmers hat das Drehbuch geschrieben, der Mann unter anderem eben auch für Slöborn und Dogs of Berlin, also auch aus dem Alfred-Umfeld, die Sachen hat er auch geschrieben, aber auch so sehr erfolgreiche kommerzielle Dinge wie Traumfabrik. Und auch bei kleinere Filme von Erkan Acar, der hier auch Produzent war, einer der beiden Jungs in den Hauptrollen, der hat auch Ronny und Clyde gemacht. Den hat Arend Remmers auch geschrieben. Und ist insofern ja auch witzig, weil er hier in Form von diesem Zahnarzt verkörpert wird, der dann eben gesucht wird in diesem Drehbuch, den sie dann auch aufsuchen. Der heißt eben in der Figur Arend und ist damit natürlich eine Anspielung auf den Autoren. Hier echt geil gespielt von Alexander Schubert. Auch wieder mal ein gutes Beispiel für Schauspieler, die in der Öffentlichkeit durch ihre Arbeit primär in eine Richtung wahrgenommen werden, aber dadurch ganz schnell auch unterschätzt werden. Weil der natürlich viele Comedy-Formate, in einem Comedy-Format primär Furore gemacht hat, da auch Comedy-Preise bekommen hat und so und ist ein geiler Typ und geiler Schauspieler und bei Schneeflöckchen, auch wenn das Comedy-Elemente hat, kann er definitiv auch noch was anderes zeigen. Und im weiteren Verlauf geht es dann einfach darum, dass sie eben den Autor finden, diesen Zahnarzt eben, um ihren eigenen Tod zu verhindern. Und dabei erleben sie allerhand. Treffen sie auf sehr lustige Figuren. Allen voran natürlich, muss ich erwähnen, weil es einfach ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Mattes Landwehr spielt hier Hyper Electro Man.
Ja, mega Rolle.
Das ist einfach ein grandioser Superheld, der mit so einem Elektroanzug rumrennt und Leute verprügelt. Großartig. Ja. Habe ich sehr gefeiert, aber eben über ihn habe ich halt auch mitbekommen, wie sich diese Dreharbeiten hingezogen haben und das war auch wirklich immer so ein man muss Termine finden, dann hat der Zeit, dann hat der Zeit und kriegen wir genug Leute zusammen, um diese Szene zu drehen. Mhm. Und das echt über Jahre. Also es war echt ein Prozess. Aber die haben sich hier alle echt ins Zeug gelegt und ich finde, man sieht hier auch an vielen Stellen, zum Beispiel eben allein an dem Kostüm von Mattis, mit wie viel Detailliebe die hier schon auch zugange waren. Und das ist ein geiler Film. Ich empfehle diesen Film jedem, der ein Problem mit deutschen Genrefilmen oder generell mit deutschen Filmen hat, weil das für mich einfach echt ein Positivbeispiel ist. Geht 2 Stunden und 1 Minute. Action, Comedy, Crime. Steht hier genremäßig drauf. Also kann man, glaube ich, auch alles so absegnen. Der hat schon echt ein paar lustige Momente. Die Action, ja. Also ich finde, der ist relativ rasant erzählt. So in der zweiten Hälfte flacht er ein bisschen ab, finde ich, vom Pacing. Mhm. Aber wie gesagt, insgesamt echt sehenswert. Und also das Line-Up ist nicht nur unbekannt. So, es gibt auf jeden Fall auch ein paar Leute, die man zumindest aus der deutschen Fernseh- und Filmlandschaft schon mal gesehen hat und daher kennt. Gedeon Burkhardt ist auf jeden Fall, glaube ich, vielen Begriff einfach von früher. Genauso wie Sven Martinek, aber auch so Mehmet Kurtulus und selbst dann so Leute wie David Gant, den man sogar aus Braveheart oder Brazil oder sowas kennt. Mhm. Also, ja. Der hat auch für Umme gearbeitet, Alter. Der wollte nur ein geiles Hotel.
Nicht also schlecht.
Deswegen, es ist schon krass, mit wie viel Einsatz da auch jeder Einzelne am Start war. Weißt du, so jeder bringt irgendwie seinen eigenen Scheiß mit und das Catering ist alles super improvisiert und so. Also die haben halt wirklich für keine Kohle haben die das Ding gedreht.
Alle ziehen an einem Strang halt.
Ja. Und das kann, deswegen solche Filme kannst du nicht vergleichen mit industriellen Produktionen, so das, und auch nicht welche, die eben in so Senderstrukturen ablaufen. Das ist was ganz anderes. Ja.
Jo, ich habe Schneeflöckchen jetzt das zweite Mal dieses Jahr schon geguckt, hatte schon gehofft, so, wer bringt den Film mal endlich mal mit, so ungefähr. Weil ich finde auch, dass gerade irgendwie im Genrebereich das für mich mit der stärkste ist, den ich bisher so gesehen habe, halt einfach. Und ja, wie bin ich aufmerksam geworden? Ich glaube, Daniel Schröckert bei Kino Plus hat den, glaube ich, auch mehrfach empfohlen und Kommerer war da auch mal im Interview. Und hatte auch mal so ein bisschen was dazu erzählt so und ja, war halt schon ganz cool. Und als ich ihn dann das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, nicht schlecht. Also Hut ab, was die da wirklich aus diesen tatsächlich einfachsten Mitteln gezaubert haben so. Und ich finde, wenn man so einfach so reingeht, man merkt gar nicht, dass das wirklich irgendwie über so einen langen Zeitraum entstanden ist. So, also ich kann es nicht erkennen, selbst wenn man jetzt, vielleicht an Haare würde man es vielleicht erkennen, so, aber das sieht man auf den ersten Blick auf jeden Fall nicht halt, ne?
Ja. Okay, ich mag halt, dass man den Film halt nicht vergleichen kann mit anderen Filmen, die ich aus Deutschland gesehen habe und das ist von der Story auf jeden Fall sehr kreativ und neu und halt total abgefahren und sehr mutig auf jeden Fall für die Filme, die ich sonst hier kenne und die eher so nach Schema F ablaufen, um Kasse zu machen und das ist auch wieder so ein Ding. Man merkt irgendwie die Leidenschaft von den Machern hinter der Kamera und die dahinter gesteckt haben und die Leute natürlich auch vor der Kamera. Und das sieht man beim Ergebnis, dass hier mal eine Perle auf jeden Fall unterwegs ist.
Genau. Das ist auch so ein Ding, wo ich sage,
ja, finde ich
auch. Ist gut, es zu wissen, dass da kaum Budget und so ein langer Zeitraum hinten dran stand, dass man einfach weiß, dass man es das ein bisschen mehr wertschätzen kann. Weil ich glaube, wenn man das gar nicht so weiß, dann sieht man den Film und denkt, ja, der war ganz cool, aber da spielt es schon eine große Rolle, dass man weiß, was da für ein Rattenschwanz, sage ich mal, dahinter hängt oder was da für ein Riesenaufwand dabei war. Und dadurch wertet es den Film meiner Meinung nach unglaublich auf. Ich meine, klar, man sieht ab und zu, dass da kein Megabudget dahinter war. Gerade wenn man halt gewisse Szenen nur andeutet und sie halt nicht komplett zeigt, wenn man nicht das Geld dafür hat, irgendwelche Special Effects rauszuhauen oder irgendwelches krasses Make-up mit halb zerstückelten Leichen oder sowas zu sehen. Und wenn man dann das Hintergrundwissen aber hat, dann ist es auch überhaupt nicht schlimm und dann wertet es den Film meiner Meinung nach sogar noch auf, wenn man weiß, es ist wirklich ein Herzensprojekt, da ist so viel Passion für den Film und alles dahinter. Also mir hat der Film auch echt super gefallen, gerade auch unter den Gesichtspunkten.
Ja. Ich denke bei sowas halt immer, wie krass das wäre, wenn die mal so ein Budget hätten à la Hollywood.
Ja.
Na, also wenn du so einen Film mit 100 Millionen gemacht hättest. was das für ein geiler Film geworden wäre. Ja. Also einfach, weil es die Geschichte auch hergibt, finde ich. So, das hätte man wirklich groß machen können. Mhm. Aber eben, das ist halt in Deutschland, da sind wir einfach noch nicht. Und deswegen ist es geil, dass es so Leute gibt. Also gerade Erkan Acar, der hat halt auch einfach, der ist so umtriebig, der macht so viel, der schreibt andauernd verschiedenste Sachen und hat hier das Ding produziert und selber dann noch eine Hauptrolle gespielt und macht, wie gesagt, parallel x andere Sachen so. Das finde ich halt geil, weil so Leute pushen das einfach, dass das in Deutschland auch vorwärts geht mit dem Genrefilm. Weil nur so, wenn du sowas raushaust, kriegen es halt auch überhaupt Leute mit. Weißt du, weil es gibt da wirklich viele talentierte Leute, aber wer soll die finden, wenn die nicht auch irgendwann mal einen Output haben?
Das ist richtig.
Aber ist cool, ich wusste nicht, dass der Schröckert über den Film gesprochen hat. Das ist sehr cool.
Ja, auch unsere Kollegen von den Filmfressen hier, Manu und so, hat ihn auch sehr hoch gelobt.
Ach, echt?
Immer wenn er über deutsche Filme redet, über Genre-Kino, wo auch immer wieder eine Lanze bricht und sagt, so ja, die Leute meckern so viel über das deutsche Kino, aber die sollen sich mal informieren, welche Filme wirklich gut sind und nicht immer in Fuck You Goethe 19 rennen und so eine. Dann nennt er mal so Filme wie Schneeflöckchen oder Der Nachtmahr, den ich noch nicht gesehen habe. Oder jetzt aktuell Pelikanblut. Also er bricht da mal Lanze und sagt, es gibt Filme, wenn ihr euch mal ein bisschen recherchiert, die sind auf jeden Fall einen Blick wert und der feiert den auch krass.
Okay. Ja, das freut mich ja, weil ich denke bei solchen Filmen halt immer, ich kriege die nur mit, weil das irgendwie so im erweiterten Umfeld stattfindet.
Nee, die haben schon ein bisschen, das ist cool. Die sind schon ein bisschen rumgekommen.
Das freut mich. Also gerade bei dem Film freut mich das echt sehr so, weil die haben mal wirklich alles investiert, ey. Mhm.
Ja, ich finde, das sieht man auch. Also die sind wirklich da irgendwie mit Herzblut auf jeden Fall dabei. Ich sag mal, Lee, du hast ja schon gesagt, Alexander Schubert, so, den fand ich gerade in diesen Doppeldialogen, fand ich unglaublich, was der da mit seinem, also was der da abgeliefert hat, so.
Mhm.
Ja. Und ich fand den Reza, der den Javid gespielt hat, den fand ich krass authentisch. Also, weiß ich nicht, der, da habe ich immer noch so. Gucke ich immer so, was macht er gerade oder so, aber so, er hat jetzt, glaube ich, haben wir bei IMDb geguckt, irgendwie bei, wie heißt die Serie, Homeland oder so ein bisschen mitgespielt, aber so richtig, na gut, da stecke ich auch nicht drin, aber da hoffe ich nochmal, dass der auch nochmal irgendwie so ein bisschen größere Sachen am Start kriegt, weil den fand ich auch richtig stark so.
Mhm. Ja, das ist natürlich, oh, Alter, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dass viel mehr Leute mit solchen Talenten dann auch mehr eingesetzt werden müssten, aber das, da kommen wir wieder zu den Strukturen, ey, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja, also ich bin bei ihm schon guter Dinge, weil ich kann mir vorstellen, dass da einiges passiert, weil es wird auf jeden Fall gerade sehr viel produziert mit seinem Rollenprofil.
Hm.
Deswegen, das wird schon.
Ich finde es auch immer interessant, was du gesagt hast, die deutsche Film- und Serienlandschaft verglichen mit der amerikanischen Film- und Serienlandschaft, wie die mit den Schauspielern teilweise umgehen, die dann durch eine Serie groß geworden sind. Da gibt es auch ganz große Diskrepanzen, hat Lee schon bei uns im Podcast erwähnt. Das fand ich auch immer sehr interessant, dass du gesagt hast, dass da Dinge anders ablaufen.
Ja, der Werdegang ist halt einfach, oder so die Stufen, die du durchläufst, die sind halt in fast allen anderen Ländern sind die da. So, du kannst halt einfach sagen, wenn du machst im Fernsehen das und dann, wenn du in einer erfolgreichen Serie bist, bist du fast schon zwangsläufig in einer Nebenrolle im Kino und so weiter und so fort. Das gibt's in Deutschland nicht in der Form. Es gibt hier so eine kategorische Trennung zwischen Kino und Fernsehen, ist völlig bekloppt und ja, deswegen, das ist echt schade, weil so, ja, so sind solche Leute dann halt ein bisschen unterm Radar.
Mhm. Ja. Leider.
Und dann gibt's halt gefühlt immer nur Jan-Josef Liefers.
Glaubt ihr, dass da so deutsche Netflix-Serien so ein Bindeglied sein könnten? Also wenn wir es gerade mal an Dark oder sowas denken, dass die dann vielleicht den Absprung schaffen würden?
Doch, also Dark hat ja eh schon eine Menge ausgelöst und die hat auf jeden Fall auch nochmal auf ein ganz anderes Level die Aufmerksamkeit, die deutsche Filmemacher von Seiten Hollywoods bekommen, dazu geführt. So. Also, weil das war schon vor einigen Jahren, haben die in Hollywood angefangen, sich anzugucken, wie die in Deutschland Filme produzieren, weil wir in Deutschland einfach viel effizienter sind. Weil wir wirklich eben da auch wieder durch die Strukturen und das Budget, was damit dranhängt, die Leute halt echt hinerzogen wurden, dass die für möglichst wenig Kohle möglichst viel, möglichst geil produzieren müssen. Und die Amis gehen da halt anders ran, weißt du? Also bei uns muss man mindestens 5 Minuten am Tag produziert werden, also so sendefähiges Material, ne? Sagen wir 5 Minuten am Tag oder 5 bis 8, so bei so einer Serienproduktion wöchentlich. Und die Amis, Alter, da musst du froh sein, wenn 1 Minute am Tag produziert wird. Weißt du, so ist einfach eine ganz andere Taktung. So. Und deswegen, die haben sich da schon echt vor einer Weile orientiert an den deutschen Strukturen und warum die so effizient sind. Und wenn dann eben auch noch inhaltlich solche Sachen kommen, werden die ganz schnell hellhörig. Und es ist ja auch so, dass jetzt Lewis Hoffman hat, glaube ich, schon 2, 3 Hollywood-Sachen gedreht. Mhm. Deswegen, also Dark hat da auf jeden Fall was bewegt. Und die Macher von Dark, die haben ja auch sofort dann einen Exklusivdeal mit Netflix für nochmal irgendwie 2, 3 Sachen abgeschlossen. Also das hat auf jeden Fall was bewegt. Und Dark war ja auch in dem Jahr der ersten Staffel, war das ja auch in den USA die meistgesehenste Netflix-Serie. In der Originalsprache. Das ist schon echt abgefahren. Das hat davor noch keine deutsche Serie geschafft. Deswegen, das hat jetzt alles auf jeden Fall einen neuen Schritt erreicht. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ja, klar haben die Streamingdienste da eine Menge bewegt. Vor allem, weil jetzt halt auch, siehst du ja an sowas wie Variants und das, was jetzt da als nächstes noch kommt, so Tribes of Europe, dass jetzt halt auch für die Streamingdienste Genresachen produziert werden. Was es halt sonst so in der Form im deutschen Fernsehen nicht gegeben hätte, wenn es nicht gerade DDR oder Zweiter Weltkrieg ist.
Ja, der Vorteil ist, glaube ich, auch, dass du bei Streamingdiensten hast du einfach eine breite Palette, die du anbieten kannst. Du bist nicht in diesem Korsett eines Fernsehprogrammtages, wo du sagst, okay, um 20.15 Uhr muss das laufen, zu Primetime können wir das bringen und so, sondern es ist halt ein Streaming-Anbieter, du kannst gucken, wann du willst. Und deswegen hat man da mehr Freiheiten, da Dinge einzugliedern. Das finde ich ganz gut.
Ja, aber was ich schon geil finde, ist, dass obwohl Netflix ja ein Mainstream-Publikum ansprechen will, dass die trotzdem auch mitunter sowas wie Dark, was nun eigentlich auf dem Papier wirklich Nischenprogramm ist, weil es verhältnismäßig komplex und Science-Fiction auf einem recht hohen Level ist, so, dass es den meisten Leuten, wenn sie es so lesen würden, erstmal sind die meisten da raus.
Ja.
Und die haben es aber schon geschafft, dann eben dadurch, dass halt weltweit vermarktet wird, dann auch darüber eine breite Masse anzusprechen und darüber festgestellt, okay, es gibt Leute, die Bock auf Genre haben. Mhm. Und das, ja, das, da führt das eine zum anderen. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt.
Auf jeden Fall.
Auch aus Deutschland. Also gerade jetzt eben auf dieses Tribes of Europe, da bin ich mal gespannt. Das ist ja auch so ein dystopisches Ding, wie das wird.
Aber egal, wie man versucht, irgendwie das Publikum zu treffen, also das die Zielgruppe bleibt immer irgendwie unberechenbar. Du hast immer wieder Filme, mit denen niemand irgendwie gerechnet hat, dass es Mega-Hits werden. Und umgekehrt hast du Filme, die so darauf ausgelegt sind, jetzt das große Publikum anzusprechen, die dann komplett floppen.
Ja.
Und das hast du bei Serien und gerade bei den Streaming-Angeboten hast du auch öfter mal so Sachen, die hatte keiner auf dem Schirm und dann wären es die Mega-Hits. Ich meine, so Haus des Geldes ist ja so ein Beispiel.
Ja. Ja.
Da dachte auch niemand, dass so eine spanische Serie auf jeden Fall so erfolgreich wird. Und jetzt ist es so eins der Zugpferde. Also es ist schon lustig.
Ja gut, aber das ist ja tatsächlich weltweit und schon immer so, ne? Also du kannst einen Erfolg nicht oder nicht ein bisschen beeinflussen, aber du kannst den nicht kalkulieren. So.
Nee, am Ende bleibt das Publikum halt, die entscheiden.
Und dann ist es ja manchmal auch wirklich regional abhängig, je nachdem. So guck mal, wie hieß sie noch, Club der Roten Bänder, war so eine Serie, die im deutschen Fernsehen lief, ursprünglich aus Spanien und wurde dann irgendwie auch in Amerika adaptiert. Also in Spanien war sie erfolgreich, dann haben die Amis das adaptiert. Da ist es sang- und klanglos untergegangen. Und dann haben die das in Deutschland adaptiert, aber auch für Vox, die damals keine eigene Fiction gemacht haben und das quasi neu und dann mit sehr freier Hand durften die da produzieren, was sie wollten und haben einen übelsten Hit gelandet und 3 Staffeln und alle Preise abgeräumt und dann Kinofilm hinterher und so. Mhm. Also für deutsche Verhältnisse eine super erfolgreiche Serie, die dann wiederum auch ins Ausland verkauft wurde und so. Also das ist schon, es hat immer viel damit zu tun, ob die Leute, wie die Leute ihre Vision umsetzen können, die sie haben, weil oftmals geht es dann eben darum, dass denen halt irgendwie, dass die halt beschnitten werden in dieser Vision und dann ist es halt meistens Kacke. Deswegen ist Dark so geil, weißt du, die haben halt einfach da was geschrieben, was fett ist und Netflix hat gesagt, ja geil, machen wir so.
Jo.
Aber Fabian, du hast Schneeflöckchen, um nochmal zurückzuführen, jetzt zum ersten Mal gesehen, oder? Kennst du ihn auch von früher?
Nee, ich hab auch wieder von dem Film nichts gehört.
Okay.
Ich meine, ja, ich glaube, jetzt so Marco das erzählt hat, ja, vielleicht habe ich bei Kino Plus oder beim Schreck irgendwie das mal gehört, dass er davon geredet hat, aber wirklich gekannt habe ich den Film nicht. Ich habe auch, ja, nichts gehört und fand den Film super, also mega Film. Mir hat so ein bisschen das ich mag es nicht gern sagen, weil ich das nicht will, dass man jetzt wieder denkt, okay, ist ein deutscher Abklatsch von Tarantino. Aber dieses Tarantino-eske hat mir schon ganz gut gefallen. Die ganze Erzählstruktur, die der Film hat, ist ja schon ein bisschen nicht kopiert, aber daran angelehnt. Und auch dieses Element mit dem Drehbuch hat mir super gefallen, weil es einfach, ja, sowas noch nie im deutschen Film oder meines Wissens nach im deutschen Film gegeben hat. Sowohl von der Erzählstruktur als auch von den Inhalten und auch wie der Film ausgesehen hat. Und also, ja, ich bin voll des Lobes. Mir da echt super gefallen. Wobei ich sagen muss, dass die, ich nenne sie mal die B-Story mit der Dame, die verschiedene Mörder anheuert, ja, die hat mir jetzt nicht so gefallen wie meine, für mich die A-Story mit Javed und Tan.
Ja.
Aber trotzdem, ja, man auf hohem Niveau, sage ich mal.
Das ist ja legitim. Ja, ist auch immer erfrischend, so einen Film und so eine Story zu sehen, gerade in diesem deutschen Genre-Kino. Das ist halt die Sache, die es interessant macht, zwischen all diesen Dramen, zwischen zwei lesbischen Hausfrauen, die einen Waschsalon aufmachen wollen und dann irgendwie vom Staat terrorisiert werden und ja. Wo irgendwie jede Woche, oder halt diese deutschen Krimis, die irgendwie seit gefühlten 120 Jahren im Fernsehen laufen. Deswegen ist schön, mal sowas zu sehen, was man vorher noch nicht gesehen hat. Also da, wenn davon mehr unterwegs wäre, dann wäre ich auch offener.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber eben, es kommt alle paar Jahre dann mal wieder so ein Ding. Habt ihr, kennt ihr Hell? Das war ja auch so ein dystopisches Endzeit-Szenario.
Mir sagt der gar nichts, nee.
Oh, okay, ist auch ein deutscher Genrefilm.
Mir sagt er tatsächlich was, ich habe ihn aber nicht gesehen.
Ja,
Film, von dem ich schon mal gehört habe.
Ich meine, das war ein Schweizer Regisseur und das war ein Abschlussfilm von der Film-AK in Ludwigsburg.
Ist das nicht auch so ein bisschen, hat das so ein bisschen Western, so ein Western-Touch, so leicht?
Ja, also die erzählen eine Endzeit, wo die Sonne so heiß ist, dass sie alles verbrannt hat, was so auf der Erde lebt und es deswegen keine Tiere, keine Pflanzen mehr gibt und deswegen, so ein Endzeit-Szenario. Aber ist sehenswert.
Klingt auch und sehr interessant auf jeden Fall.
Ja, Roland Emmerich steckte da irgendwie mit drin, weil der ja eh irgendwie so eine Patenfunktion für die Filmakademie auch hat und zumindest haben die seinen Namen damit dran gehängt. Das hat bestimmt geholfen beim Release und beim Marketing und so. Ich glaube, Hannah Herzsprung spielt die weibliche Hauptrolle. Ja, war ich auf der Premiere und fand den gut. Also ich habe tatsächlich ein bisschen was anderes erwartet, weil der Trailer, also da sah es halt wirklich so aus, als würde es primär darum gehen, dass eben jetzt es so heiß ist und es nichts mehr gibt und so, ne? Dass die ganzen Lebewesen alle platt sind. Aber das ist tatsächlich nur das Setting. Es geht eigentlich im Grunde um was anderes.
Okay, ein bisschen falsch vermarktet, also.
Ja. Aber sehenswert. Guckt ihn euch an, Hell.
Ja, packe ich mir auf jeden Fall auf die Liste.
Ja, der Schrecker der Banausen hier. Die Richter.
Nee, aber ich muss sagen, es freut mich echt, dass der Schröcker den Film, also dass der Schneeflöckchen auf dem Zettel hat, echt.
Cool. Aber der hat definitiv auch einen Blick so links und rechts neben diesen ganzen Blockbustern. Der guckt sich viel so asiatische Festivalfilme an und so deutsches B-Kino, was keiner auf dem Schirm hat. Und hat, glaube ich, auch neulich bei Kino Plus, haben die einfach mal zwei Kurzfilme gezeigt von so Fans, die halt irgendwie sich hingesetzt haben und während der Corona-Zeit irgendwelche Kurzfilme gedreht haben und bietet denen auch eine Plattform. Also das muss man denen lassen.
Apropos, jetzt muss ich schon wieder Werbung für Mattes machen. Wenn ihr euch einen geilen Kurzfilm angucken wollt, guckt euch The Apprentice an. Wenn ihr nicht schon überragend. Gesehen habt. Ach so, kennst du schon, okay.
Ach, das
Darth Maul Apprentice, überragend.
Star Wars, Darth Maul.
Genau, Nummer.
Ja.
Kennt ihr? Okay, sehr schön. Ja, weil dann hier der Jedi, der am Schluss noch kämpft oder so als Vorletzter.
Das ist unser Kumpel Mattes.
Das ist Hyper Electro Man.
Ist auch Lasko, die Faust Gottes, oder?
Die Faust Gottes, natürlich.
Den haben wir natürlich bei uns auch schon mal rangeholt, haben mit ihm eine Spezialsendung gemacht, wo wir dann auch so ein paar Martial Arts Filme auseinandergenommen haben.
Ja.
Und er dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Da. Diese habe ich auch ans Herz gelegt.
Einer meiner Lieblingsschwaben, der Mattes.
Ja, wir kennen auch Schwaben. Cool.
Jo, zur Wertung noch kurz. Was würdet ihr oder was vergibt ihr an Punkten für Schneeflöckchen?
Mal gucken, ob du jetzt die gleichen Punkte nennst, die ich in der Tabelle aufgerufen habe.
Habe ich den schon mal bewertet?
Ja, wir hatten den schon mal, glaube ich, bei uns.
Oh je, dann sag mal lieber an, ey. Das ist affig, wenn ich eine andere Punktzahl gebe.
Vielleicht hat er nochmal nachgewirkt oder ist jetzt 7 Punkte gefallen. Das wäre ganz interessant.
Genau.
Ein 8,5 hat er von Lee bekommen. Also, recht euphorisch. Mhm. Und von mir hat er eine 7 bekommen.
Okay.
Also wirklich für einen deutschen Film, also schon, klingt jetzt erstmal komisch, aber ist jetzt erstmal, ist tatsächlich gut für einen deutschen Film, wenn man mich kennt.
Also ich wäre auch bei 8 Punkten auf jeden Fall. Mir hat der, oder jetzt auch beim zweiten Mal hat der nochmal vielleicht sogar noch ein bisschen besser gewirkt, weil man so ein paar diese verspielten Details nochmal mehr mitkriegt, ne, so wie Lee auch gesagt hat, ne, der Drehbuchautor halt Arndt Remmers und hier heißt er dann auch Arndt im Film sozusagen und so ein paar versteckte Sachen und mir hat er sehr gut gefallen und ich vergebe 8 Punkte auf jeden Fall, ja.
Ich mache jetzt mal noch 7,5. Ich glaube aber, dass ich mir den Film in nicht allzu naher Zukunft nochmal angucken werde und dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen hochgehen werde auf 8 oder so, weil ich weiß nicht, ich habe Bock, mir den Film nochmal anzugucken und weil ich auch der Meinung bin, dass ich so ein paar Dinge verpasst habe oder nicht wirklich darauf geachtet habe. Und ja, aktuell 7,5, aber wahrscheinlich werde ich demnächst mal noch auf 8 hochgehen.
Sehe ich ähnlich. Hat Potenzial zum Aufwerten bei einer Zweitsichtung. Mhm. Schließe ich nicht aus.
Ja, auf jeden Fall.
Aber hast immerhin dafür gesorgt, dass ich mir vielleicht mal einen 16 deutschen Film kaufe, ja, bei den 4.500. Das ist ja schon mal was wert.
Freut mich. Ja. Siehst du? Steht da Tropfen und so.
Ja, steht da Tropfen. Cool.
Jo, sehr cool. Was steht bei euch denn noch so an Projekten an oder ihr ballert fleißig raus jede Woche, ne?
Wir ballern jede Woche, ja.
Ja, mindestens.
Ja, wir ballern jede Woche zweimal, weil wir nehmen ja noch eine Sonderepisode für die Patreon und Steady-Supporter noch auf. Das haben wir jetzt hier vor der Episode auch gemacht. Also die kriegen auch nochmal irgendwie 60 bis 90 Minuten Stoff. Und ansonsten liefern wir jeden Dienstag halt ab auf verschiedenen Plattformen, beziehungsweise auch auf YouTube und überall, wo man so Podcasts hören kann, da kann man uns auch hören.
Überall.
Überall.
Ja, kann ich auch sagen, solltet ihr auf jeden Fall mal machen. Ich selber höre euren Podcast auch und bin immer sehr unterhalten auf jeden Fall. Ja.
Freut mich.
Das freut uns. Vielen Dank.
Gerne.
Fabian sagt gar nichts.
Doch, ich hab vorhin
reingehört. Wer sind die? Was wollen die hier?
Ich dachte, das Marco würde schon zur Abmut gehen, deshalb habe ich gesagt, ich sage jetzt mal nichts.
Vorhin reingehört, weißt du? Also ich
das
muss
klingt
ja auch.
Nach dir.
Ja, eben, ich wollte gerade sagen, du bist so, du bist ich bei euch.
Ja, genau.
Ja. Nee, weil ich habe bei euch auch nur reingehört, deswegen die ganzen dummen Fragen mit, wo sitzt ihr und was macht ihr? Aber den Schrockert scheinst du ja dann gut auf dem Zettel zu haben. Also den ziehst du ja regelmäßig rein, ja?
Jo.
Okay. Ne, weil der ist ja schon auch mitunter mit sehr gefährlichem Halbwissen unterwegs, deswegen, also wir auch so. Das ist ja dann eine Schiene. Nee, nur so im Hinblick auf, wenn du bei uns mal reinhören solltest, dann könnte es dir potenziell auch gefallen. Wer weiß.
Ich gehe stark davon aus.
Mhm. Ja, mal gucken.
Wir gucken mal, beim nächsten Mal fragen wir dich mal ab. Wie viele Punkte haben wir in Episode 12 für den und den Film gegeben?
Das weiß ich noch nicht mal selbst.
Nee, ist doch egal. Einfach egal.
Irgendwas du hättest jetzt wahrscheinlich. Genau. Du hättest Schneeflöckchen jetzt wahrscheinlich so mit 10 bewertet.
Mhm. Wer weiß.
Ja. Ja, gut. Aber Marco, wenigstens hier. Ich habe mal als Hörer gewonnen. Das freut uns.
Alles klar. Jo, was steht bei uns noch auf dem Zettel jetzt? Wir machen mit dem Sonderformat halt sozusagen noch weiter. In der nächsten Folge kommt Max Kleschinski, der ist Regisseur des Films Kahlschlag. Und wir besprechen dann Der Samurai. Da bin ich schon sehr gespannt. Und Lee Guess, ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden, dass ihr da wart. Und bei Fabian natürlich auch, Fabian. Ja, und würde mich dann verabschieden und sage Tschüss.
Danke fürs Einladen.
Ja, danke, dass wir da sein durften.
Ciao, ciao.
Hat Spaß gemacht.